Krüppelfan Ausgabe Nummer 324, endlich wieder mal live. Wir schreiben den 17. Oktober 2014. Mein Gast heute Abend ist Andreas Anton und Titel der Sendung ist Diesseits der Denkverbote. Und auch der Cropcom ist heute wieder geöffnet, wie zu jeder Live-Sendung. cropfm.at, cropfm.at, einfach einsteigen und dann oben auf den Cropcom-Button klicken, der eh schon blinkt. Sind schon einige hier, einfach Fragen reintippen und vor allem im zweiten Teil der Sendung gebe ich sie gerne an den Gast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen, gratis so wie alles auf dieser Website. Von der Startseite aus, einfach oben dann unterm Header, sieht man eh dann die Icons. Kann man auch sehr gerne ein Mail an mich schicken mit der Beantwortung. Kann es unter Umständen dauern, manchmal geht es auch schnell, je nachdem, ob ich da eine klare Antwort geben kann. Natürlich kommen dann oft recht viele Mails und manche sind sehr lang und so. Podcast gibt es zu dieser Sendung. Alle Sendungen landen in einem Archiv und einzelne Sendungen können auch direkt verlinkt werden. Die Direkt-Link-Funktion befindet sich jeweils unter dem Titel. Es gibt ein Forum, betreut von Valadur Unarmed und Wingman. Das Coverbild zu dieser Ausgabe ist wieder mal gestaltet von Matthias Töpfer und es gefällt mir wirklich ausgesprochen gut und es gibt auch eine lustige Koinzidenz zu diesem Bild. Weiteres zu seiner Kunst gibt es auf bilderdämmerung.de und für angehende oder bereits aktive Buchautoren möchte ich auch die Seite www.fakebuch.ateliertöpfer mit OE geschrieben .de, denen möchte ich das wärmstens ans Herz legen, falls man ein Buchcover sucht. Luxus Nothing to See here. Falls jemand die Musik, die ich sehr oft hier spiele, sich auch mal anhören möchte, gibt es auf Bandcamp, luxus.bandcamp.com. Freuen wir uns natürlich auch, wenn jemand sich das herunterlädt. Und wer diesem freien Radioprojekt eine kleine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne, geht über PayPal oder Überweisung. Aha. Und aus irgendeinem Grund ist da jetzt die Hintergrundmusik ausgefallen. Gehostet wird das Ganze hier von fetznetz.de, der Host von CropFM. Und alle diese zitierten News, die ich jetzt gleich vorlesen werde, die finden sich auch auf der Startseite. Es ist ein bisschen ungewohnt hier, ohne den Jingle das vorzulesen. Aber also dieser CD-Player ist jetzt völlig abgestürzt. Das ist eine... Aber so sind halt Live-Sendungen, ne? Also das, im Unterschied zu vorproduzierten Sendungen. Lockheed Martin erklärt den Durchbruch bei Erforschung der Kernfusion, und zwar ist das ein Grenzwissenschaft-Aktuell-Artikel, und zwar gleich zwei. Die Skunk Works-Abteilung des US-Rüstungskonzerns, die ist also recht interessant, die hat aus vielerlei Gründen, und die hat einen großen Durchbruch bei der Erforschung der Kernfusion verkündet. und entwickelt nach eigenen Angaben derzeit Fusionsreaktoren von der Größe eines Überseecontainers, also relativ klein, bis jetzt waren die, glaube ich, 10-mal so groß, außer die von Rossi, auf die komme ich jetzt noch zu sprechen, und derartige Reaktoren sollen zudem schon binnen 10 Jahren serienreif sein. Und schon seit einigen Jahren sagt also Andreas Rossi mit seiner Behauptung, er habe einen funktionsfähigen Reaktor für die sogenannte kalte Fusion konzipiert, der erfolgreich erstaunlich hohe Wärmeenergie durch eine nukleare Fusionsreaktion schon bei Zimmertemperatur erzeugen könne. Und das sorgt für hitzige Kontroverse unter Wissenschaftlern und Laien. Nach zunächst selbst publizierten Studien und Demonstrationen, die in der wissenschaftlichen Gemeinde jedoch nur selten auf Gehör, geschweige denn Interesse stießen, und nach unabhängigen Tests wurden nun die Ergebnisse einer dritten Langzeit-Testreihe mit Rossis sogenannten ICAT-Reaktor veröffentlicht. Auch diese bestätigen die von Rossi geweckten Hoffnungen, und Rossis Reaktor könnte vielleicht schon um einiges früher serienreif sein, denn ich hatte da, ich erinnere einmal, den deutschen Vertriebsleiter InSpe zu Gast und auch einen Physiker, mit dem wir über dieses ganze Thema gesprochen haben. Und eigentlich hätte das schon, ich glaube, voriges Jahr soweit sein sollen oder spätestens dieses Jahr. Mal sehen. Aber ich denke, es bestehen durchaus gute Chancen, dass Rossi da schneller etwas auf den Markt bringen kann als Lockheed Martin, aber schauen wir mal. Ja, und auf American University soll es eine UFO-Podiumsdiskussion geben, natürlich nicht ganz unpassend zum heutigen Thema, diese Meldung. Mit der American University AU abgekürzt hat eine der angesehensten Universitäten der USA eine öffentliche Podiumsdiskussion über UFOs angekündigt, die vom einstigen CNN-Nachrichtenmoderator Miles O'Brien moderiert und renommierte UFO-Forscher und Wissenschaftler zu Wort kommen lassen wird. Also Miles O'Brien, ein offenbar weiterer ehemaliger CNN-Mann, der da das Boot verlassen hat. Auch Larry King zum Beispiel, der inzwischen auf RT eine neue Heimat gefunden hat. Vielleicht dazu auch interessant, in der News-Sektion von Crop FM auf der Startseite, muss man ein bisschen runterscrollen, es gibt eine UFO-Sichtung, ich sehe gleich unter dieser Meldung, Nähe ORF in Graz, da gibt es ein Video-Interview mit dem Zeugen, das recht interessant ist, also die Sichtung ist vor allem recht interessant. Und am Greyhunter-Blog gab es 2 UFO-Sichtungen, ebenfalls mit Graz-Bezug. Zwar wurden diese Objekte nicht in, oder diese Erscheinungen nicht in Graz gesehen, aber sie wurden von 2 Grazern gemacht. Ja, Menschen, Mythen und Legenden, so der Titel einer Doku-Serie, die Roland Berger für Servus TV produziert hat. In der 2. Folge wurden zum Beispiel die sogenannten Bosnien-Pyramiden behandelt, und das, wie ich finde, in einer durchaus spannenden und fairen Art und Weise. Also auch das geht im Fernsehen. Bei der beide Seiten der Kontroverse, und es ist zweifellos eine, zu Wort kamen. In einer der kommenden Ausgaben wird es übrigens auch eine Folge über rätselhafte Lichtphänomene geben, auch interessant zum heutigen Thema, darunter auch zahlreiche Beobachtungen, die also da behandelt werden, in und rund Knittelfeld. Darauf bin ich natürlich besonders gespannt, unter anderem auch deshalb, weil ich sich Roland Berger dazu die Anregung geliefert habe, die er zu meiner großen Freude aufgegriffen hat. Menschen, Mythen und Legenden, jeweils zu sehen, freitags um 20.15 Uhr auf Servus TV. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, ich sage zur Sicherheit nochmal, also spenden kann man diesem Projekt natürlich auch, diesem freien Radioprojekt, geht als PayPal oder als Überweisung. An dieser Stelle ein sehr großes Danke an alle, die das schon getan haben. I have no idea. Ja, und hier geht's dann gleich weiter mit dem Soziologen Andreas Anton, er ist schon zum zweiten Mal zu Gast, freut mich sehr, und einem Exkurs ins Diesseits der Denkverbote in Sachen UFO-Forschung. Jetzt gleich live auf Crop FM und ich hoffe, der CD-Player hält durch. Ja, bei mir heute live zu Gast ist der Soziologe Andreas Anton, ein Mann mit großem Weitblick und auch einer der Mitautoren und ich glaube auch Initiatoren des Bandes Diesseits der Denkverbote. Hallo Andreas.
Hallo.
Kannst du mich gut hören?
Ich höre dich wunderbar, ja.
Du hörst mich wunderbar, das ist schön. Also nachdem uns der CD-Player schon etwas einen Streich gespielt hat heute, zumindest das Telefon funktioniert, ist ja schön. Ja, es freut mich sehr, dass wir heute diese zweite Sendung machen können. Wir haben relativ früh in diesem Jahr hatten wir bereits eine Sendung, wo wir uns also über die Soziologie der Verschwörungstheorien unterhalten haben.
Genau.
Und natürlich um dieses Thema der sogenannten UFOs oder der ja, unbekannten fliegenden Objekte ranken sich natürlich spätestens seit den 80ern die mannigfaltigsten und absurdesten Verschwörungstheorien, aber dazu später mehr. Ja, den Band Diesseits der Denkverbote habe ich ja schon erwähnt. Ich habe ihn ganz gelesen, er ist stellenweise doch für Nicht-Soziologen etwas sperrig, muss man jetzt da dazu sagen, aber man kommt, finde ich, rein in das Ganze. Man muss vielleicht ein paar Begriffe mal nachschlagen, wenn man nicht vom Fach ist, aber wenn man da mal drinnen ist, dann finde ich, liest es sich sehr gut. Es sind noch nicht alle Artikel ganz so jetzt in der wissenschaftlichen Sprache der Soziologie gehalten. Ja. Vor allem am Anfang eben, vielleicht um zu zeigen, ja, also wir sind schon vom Fach, und dann kommt man verlockert das dann stellenweise doch ein bisschen auf. Ich finde den Titel sehr interessant, Diesseits der Denkverbote.
Ja.
Man würde sich vielleicht erwarten, Jenseits der Denkverbote, ja. Aber warum Diesseits?
Naja, also das ist natürlich zunächst mal ein Wortspiel. Also wir hätten den Band tatsächlich eigentlich auch Jenseits der Denkverbote nennen können. Das hätte aber sozusagen nicht so ganz den Ansatz beschrieben, oder das hätte nicht so ganz das getroffen, was Michael Schätsche und ich, also Michael Schätsche ist der andere Mitherausgeber von diesem Band, was wir beabsichtigt haben mit diesem Band, nämlich sozusagen einen Sammelband vorzulegen, der sich doch nochmal in einer anderen Art und Weise diesem UFO-Thema nähert. Also Diesseits der Denkverbote hat dabei also mindestens zwei Bedeutungen, kann man sagen. Also zum einen bedeutet Diesseits der Denkverbote, wir wollen uns halt dieses UFO-Phänomen mal anschauen, diesseits dieser ganzen, sagen wir mal, kulturellen, gesellschaftlichen, auch wissenschaftlichen Rahmungen, die es schon gibt. Also wir wollen dabei sozusagen in so einem phänomenologischen oder husserlschen Sinne vorgehen und zunächst mal ganz zurück zu den Sachen zu gehen. Also jenseits dieser ganzen Konstruktionen rund um dieses Phänomen, die es gibt, das alles mal beiseite lassen und dann sozusagen, also diesseits dieser ganzen Konstruktion uns das UFO-Phänomen anschauen. Darüber hinaus soll dieser Titel Diesseits der Denkverbote aber auch bedeuten, dass wir uns sozusagen nicht nur jenseits der Denkverbote bewegen wollen sozusagen, sondern wir wollen uns eben diese konkreten Denkverbote, also diese Tabus auch, die aus unserer Sicht mit den mit dem UFO-Phänomen verbunden sind, die wollen wir uns auch genauer angucken. Also da steckt sozusagen auch noch so eine Metaperspektive auf die Denkverbote im Zusammenhang mit dem UFO-Phänomen mit drin in dem Titel.
Okay. Sind ja doch einige Autoren, die sich da zusammengefunden haben. Ja. Wie ist es denn zu diesem Band gekommen?
Naja, also Michael Schetsche und ich, wir interessieren uns eben beide schon länger für das UFO-Thema. Und ja, man muss ja einfach, man sieht, wenn man sich beschäftigt mit diesem Thema, dass es zwar wirklich eine ganze Reihe, also wirklich kaum noch zu überblicken, populärwissenschaftlicherer Literatur zu dem Thema gibt, aber wenig tatsächlich wissenschaftliche Literatur. Ne? Das hängt eben auch mit diesen bereits erwähnten Denkverboten in Anführungszeichen zusammen. Also es ist tatsächlich sehr schwierig zu publizieren zu dem Thema, also damit Aufsätze zu platzieren in renommierten Journals. Und wir haben uns dann eben einfach an irgendeinem Punkt gedacht, okay, wir versuchen jetzt eben mal im Rahmen von so einem Sammelband wirklich ein wissenschaftliches Werk vorzulegen, wo man eben aus unterschiedlichen Perspektiven dieses Phänomen beleuchtet. Also es sind ja tatsächlich auch die Aufsätze in dem Band haben ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das Phänomen, aber insgesamt sozusagen nähern sie sich eben alle aus einer wissenschaftlichen Perspektive dem UFO-Phänomen.
Eine recht nette Koinzidenz, ich habe schon kurz angesprochen in der Einleitung, oder ist das Titelbild. Mhm. Und das ist ja auch da können wir auch gleich einen Hinweis auf ein anderes deiner Projekte, das ich auch sehr spannend finde, loswerden. Aber vielleicht zuerst mal zu dem Titelbild, das ich wirklich ausgesprochen passend und schön finde. Also noch einmal ein großes Kompliment an Matthias, er hat sich wieder mal selbst übertroffen.
Ja.
wo ist denn da die Koinzidenz?
Ja, also ich musste wirklich schmunzeln, als ich das gesehen habe. Also auch von meiner Seite ein großes Kompliment an den Herrn Töpfer, heißt er, glaube ich, ne?
So ist es, ja. Matthias Töpfer.
Der dieses Bild gemacht hat. Ja, ich musste deshalb schmunzeln, weil man sieht auf dem Bild ja eine Hand, die so eine, naja, so eine Glaskugel oder könnte auch eine Kristallkugel eben sein, ne? In der dann also so ein UFO, also ja, wie es eben so die landläufige Beschreibung ist von diesen Phänomenen drin ist. Und mein Dissertationsprojekt, also ich promoviere gerade im Rahmen von einem DFG-Projekt, also finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, zu der Frage, wie in der DDR umgegangen wurde mit im weitesten Sinne paranormalen Phänomenen. Das heißt, wie ist eigentlich mit Menschen umgegangen worden, die über paranormale Erfahrungen berichtet haben oder die paranormale Erfahrungen gemacht haben, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben oder beschäftigen wollten oder die auch Anwender waren sozusagen oder Anbieter vielmehr, also beispielsweise Astrologen, Hellseher, Wahrsager und so weiter. Das ist tatsächlich bis jetzt eine Leerstelle sozusagen, also man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie ist mit diesem Thema umgegangen worden in der DDR, und zwar einerseits eben innerhalb des offiziellen Diskurses, also wie hat sich die DDR-Administration beziehungsweise der offizielle Diskurs positioniert zu diesem Thema, andererseits, was gab es aber so in der Lebenswelt der Menschen sozusagen, eben an Erfahrungen, an Vorstellungen und so weiter, in Bezug auf, also im weitesten Sinne paranormale Phänomene, und da haben wir uns eben als Projektlogo sozusagen, ne, haben wir uns überlegt, wir haben da so eine, ich erläutere den Hintergrund vielleicht ganz kurz, das ist tatsächlich so eine Glaskugel, also das ist auch eine Hand oder zwei Hände, die so eine Glaskugel halten, und zwar ist es die Abbildung von einem Buch von Hans Bender, von dem Parapsychologen Hans Bender. Dieses Buch war eben in der DDR nicht erhältlich, ne? Also das ist eben ein Buch über Parapsychologie, und wir haben hier am Institut für Grenzgebiete, an dem ich meine Dissertation schreibe, haben wir auch Briefe aus DDR-Zeiten, also von DDR-Bürgern, die sich an das Institut wandten und also beklagt haben, dass sie sich in der DDR schlecht informieren könnten über dieses Thema und also gerne Literatur eben aus dem Westen hätten. Und wir haben dann sozusagen dieses Cover von dem Buch von Hans Bender haben wir eingescannt und haben dann da in diese Kristallkugel Hammer und Sichel, also sozusagen die Flagge von der DDR haben wir da eingefügt, und es sieht sehr ähnlich aus wie dieses Bild, was der Herr Töpfer da jetzt gemacht hat für diese Sendung. Und deswegen, wie gesagt, muss ich da schmunzeln, als ich das gesehen habe und habe gedacht, das ist doch jetzt eine interessante Koinzidenz sozusagen. Ne?
Der Matthias hat immer ein unglaubliches Gespür, oder sehr oft ein unglaubliches Gespür für Sachen, und solche Koinzidenzen gibt es immer wieder mal bei ihm. Bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Glaskugel ist bei ihm. Es schaut für mich eher auch, es könnte auch eine Metallkugel sein, aber ich weiß es nicht.
Ja.
Aber ja, es ist lustig. Und ja, das kann man eh googeln und dann kommt man eh sofort auf die Webseite.
Also ich genau, also wenn ich die Sendung hier vielleicht nutzen darf, doch ganz kurz in eigener Sache sozusagen. Also falls unter den Zuhörerinnen und Zuhörern jemand sein sollte, der also in der DDR aufgewachsen ist und sich eben...
Da gibt es viele. Da gibt es, glaube ich, viele Osten, oder aus dem Osten Deutschlands,
Also falls da jemand dabei sein sollte, der sich eben mit paranormalen Phänomenen beschäftigt hat, eine entsprechende Erfahrung hatte, also das Spektrum dessen, was wir da untersuchen, ist wirklich relativ breit. Also sei es jetzt beispielsweise Astrologie, seien es so klassische parapsychologische Themen wie Telepathie, Hellsehen, Psychokinese, bis hin zu eben UFO-Sichtungen, aber auch alternativ medizinische Heilverfahren. Also dieses ganze Spektrum dessen, was man so unter diesem Label Paranormales, Übersinnliches, Grenzwissenschaftliches bezeichnet, das interessiert uns. Ne? Und wenn jetzt also jemand zuhört, der über entsprechende Erfahrungen verfügt, und dann wäre ich sehr dankbar, wenn er sich an uns wenden würde. Man findet das Projekt ganz einfach, wenn man bei Google eingibt Okkulte DDR, das ist sozusagen der Kurztitel von dem Projekt. Und dann gibt es eine Projekt-Homepage und da sind dann eben Kontaktdaten, also da kann man uns dann erreichen. Also würde mich sehr freuen, wenn da sich vielleicht jemand melden würde.
Ja, das kann dir doch was passieren nach dieser Sendung. Schauen wir mal. Es kann auch jemand vielleicht einfach ins Forum reinschreiben. Ich weiß nicht, ob du schon angemeldet bist im Forum, aber du kannst vielleicht mal reinschauen. Mhm. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Oder ich glaube, wir haben deine E-Mail-Adresse auf der Seite, ich weiß es jetzt gar nicht. Sonst, okay. Ich kann es auch gerne weiterleiten, also man kann es auch gerne mir schicken. Eine andere News, oder eine Newsmeldung, die ich heute vorgelesen habe, die hat auch einen lustigen Bezug auf mehrfache Weise zu dieser Sendung. Da geht es also um diesen Durchbruch in Sachen Kernfusion, den eine Unterabteilung von Lockheed Martin, also ein Luftfahrt- und Rüstungskonzern in den USA, gemeldet hat. Könnte man auch etwas spitz bemerken, na, früh kommt man's drauf, also der Herr Rossi, der macht das ja schon jetzt schon seit einigen Jahren mit inzwischen eigentlich auch verifiziertem Erfolg. Gab es auch letztens eine Meldung auf Grenzwissenschaft aktuell. Auch hier ortig so ein bisschen ein Denkverbot, was jetzt also kalte Fusion anbelangt, also teilweise die Skepsis unter Anführungszeichen, die dem entgegengebracht wird. Und eben meist ist es einfach nur Polemik oder haha, lustig, freie Energie oder irgend sowas. Oder Star Trek. Jetzt hat auch eine Abteilung namens Skunk Works. Skunk, ich glaube, so wie das
Stinktier.
Seltsamer Name eigentlich. Hat da jetzt irgendwie einen Durchbruch gefeiert. Und das ist ja jetzt Leuten, die sich mit diesem UFO-Phänomen schon ein bisschen beschäftigt haben, auch denen sollte das ja auch nicht ganz ein unbekanntes Institut sein.
Genau. Also auch da musste ich wieder schmunzeln. Also ich habe die Nachricht vorhin auch gelesen, also dass Lockheed Martin da jetzt einen Durchbruch vermeldet hat. Und es ist also so, dass genau diese Abteilung, also auch dieses Skunkworks, ne, also es ist sozusagen so eine Forschungsabteilung. Das Ganze ist sozusagen innerhalb der Rüstungsforschung auch der USA anzusiedeln. Und die haben vor einigen Jahren eben auch diese Stealth-Technologie vorgelegt, ne? Also die ja sozusagen dann zu dem Zeitpunkt, als das öffentlich wurde, ja auch um Jahre voraus war, ne? Also wo man vorher gar nicht wusste, dass die an sowas forschen. Und dann plötzlich gab es eben diese Stealth-Bomber und die Weltöffentlichkeit hat sich gewundert, was ist denn das auf einmal für eine Technologie? Und da gab es, also das knüpft jetzt dann sozusagen eben an das Thema der Sendung an, da gab es eben dann entsprechende Verschwörungstheorien, also auch im Kreis von Ufologen oder von UFO-Fans sozusagen, dass diese Abteilung vielleicht Alien-Technologie in Anführungszeichen nutzen könnte. Ne? Das hat man eben damals schon bei dieser Stealth-Technologie vermutet. Und das ist ja jetzt schon interessant, dass eben ausgerechnet diese Abteilung, die ja wirklich eigentlich eine kleine Truppe ist sozusagen, ne? Und wenn man das vergleicht mit also ja weltweit stattfindenden Anstrengungen, da wurden ja schon Milliarden investiert, also um da voranzukommen bei dieser Kernfusionstechnologie, also bisher mit so, naja, einigermaßen mäßigen Erfolgen, dass da plötzlich so eine kleine Gruppe so einen Durchbruch vermeldet, ist schon interessant und auch irgendwo bizarr. Ich persönlich vermute, dass es eine Art Marketingstrategie ist sozusagen, um Forschungsgelder zu generieren. Also ich bin da jetzt mal sehr skeptisch. Es wurden auch schon mehrfach Durchbrüche gemeldet in der Forschung, in der Kernfusion, die sich dann hinterher aber doch nicht als Durchbrüche, sondern vielleicht eher als kleine Schritte auf einem Weg herausgestellt haben. Insofern würde ich sagen, ja, mal abwarten, was da tatsächlich bei rauskommt. Aber wie gesagt, auch da musste ich schmunzeln und das knüpft ja irgendwo direkt jetzt an das Thema der heutigen Sendung an.
Und jemand schreibt, oder Rakete schreibt da im Chat, Rossi sei aus dem Spiel, er habe alles verkauft an eine amerikanische Firma.
Aha, das ist mir neu.
Mir auch völlig, ich habe keine Ahnung, woher der das hat. Also wie gesagt, der Artikel auf Grenzwissenschaft, wo also das, wo seine Arbeit verifiziert wurde, ist jetzt, glaube ich, ein paar Tage erst alt. Vielleicht war ja das dann der Anlass, dass man das dann gekauft hat. Vielleicht hat es sogar Lockheed Martin gekauft, was weiß ich. Also, aber
dazu kann ich auch nichts sagen.
Ja, natürlich. Aber also du glaubst, es könnte auch ein Marketing-Gag von Lockheed sein und
in Wirklichkeit. Kann ich mir vorstellen. Ja.
Ja. Aber natürlich, unabhängig davon, falls irgendjemand einmal die kalte Fusion zum Laufen bringen würde, in welcher Form auch immer, also bei Rossis Ansatz, da streiten sich ja auch viele, ist das jetzt wirklich kalte Fusion und so. Egal, ist nicht unser heutiges Thema, aber das wäre schon toll, ne? Das wäre wirklich toll. Nicht nur für militärische Anwendungen, natürlich könnte man mit so einem Ding dann Flugzeuge oder was auch immer betreiben.
Schiffe, Flugzeuge, das würde natürlich einige Energieprobleme lösen, die wir so haben. Ne? Insofern ist das natürlich schon eine sehr interessante Sache.
Es würde das Energieproblem ziemlich entschärfen, würde ich sagen, und auch das Umweltproblem. Also, wenn da irgendwas geht, das wäre wirklich toll.
Ja.
Aber gut, es gibt ja viele so Themen, die schon seit Jahren, Jahrzehnten so im Untergrund rumoren und
so ist es.
Irgendwie geht da nichts weiter. Und das UFO-Thema ist ja so eins. Ja, und ich mache ja kein Hehl draus, mich interessiert das total. Ja, ich finde es spannend. Natürlich gibt es da ein gehöriges Maß an Frustration inzwischen, daraus mache ich auch keinen Hehl, weil eben, gut, die Sache ist jetzt, ich wage zu sagen, empirisch wirklich recht gut belegt. Ich meine, wie viele tausende Berichte will man denn noch haben, frage ich mich, bis man endlich einmal anerkennt, na gut, wir haben da ein Phänomen, nicht mehr. Ja, nur einfach nur, okay, wir haben da ein Phänomen und es wäre doch einer Untersuchung wert. Und es ist jetzt für mich auch irgendwo fraglich, ob es jetzt noch sehr viel Sinn macht. Ich hatte da ja auch diese Miniserie Trau deinen Augen nicht, wo ich also so den ganz normalen Zeugen eines paranormalen Phänomens zu Wort kommen ließ und die ganz normale Zeugin. Und da gibt es also 12 Ausgaben. Inzwischen frage ich mich ein bisschen, ja, macht das jetzt noch Sinn, dann noch, ich weiß nicht, Zeugen von nach Zeuge und Zeugin nach Zeugin zu sammeln? Oder müsste man da jetzt nicht ein bisschen den Schritt zurück machen und sich das Ganze aus der Vogelperspektive ansehen und einmal feststellen? Also eigentlich ist es sehr komisch, dass also trotz dieser, sag ich mal, recht guten Belege für die bloße Existenz des Phänomens einfach nicht ums Verrecken sich die wissenschaftliche Gemeinde dem annimmt.
Genau so ist es. Und das hat auch Gründe, meiner Meinung nach.
Das hat Gründe, die finde ich sehr gut erörtert in eurem Buch. Ich glaube, ihr seid da ziemlich, ihr trefft den Nagel meiner Meinung nach auf den Kopf. Und inzwischen ist es für mich, also der soziologische Aspekt, ich bin also wirklich froh, dass wir uns da irgendwie connected haben, weil ich finde den soziologischen Aspekt dieser Sache inzwischen fast spannender als das eigentliche Phänomen. Ja? Natürlich, wenn es jetzt wirklich Außerirdische wären, die uns da besuchen und das ein Hinweis darauf wäre, dann würde sich natürlich alles schlagartig wieder ändern und dann wäre das wieder das Interessante, wenn das irgendwie nachgewiesen wäre, aber dann dann hätte sich ja quasi die Mission deines Buches eh schon erfüllt, oder dann wäre das gar nicht mehr notwendig, es auf diese Weise zu diskutieren.
Genau, aber dann würde es ja eigentlich erst richtig losgehen.
Dann würde es eigentlich erst, dann wird es ziemlich losgehen. Genau. Also, wow, das ist, wer weiß, vielleicht würden wir den Tag verfluchen, auch an dem
das rauskommt. Das wissen wir nicht,
Nicht. Aber es ist ja alles völlig hypothetisch, denn wir stecken ja in einer Phase, wo das ja verlacht wird, wo das werden runtergemacht, auf eine dumme Art und Weise. Und ich kann dazu nur sagen, ja, okay, kann man ja machen, von mir aus, wenn sich jemand dann besser fühlt, soll er das halt machen. Mhm. Es bringt halt überhaupt nichts. Mhm. Niemanden. Weder demjenigen, der das macht, oder gut, vielleicht bringt ihm das was. Gut, den Forschern, den vielen, vielen Laienforschern, sage ich jetzt einmal, es gibt wenige akademische Forscher, die sich da irgendwie dran wagen, die sich dann sehr oft die Finger verbrennen und es dann lassen.
So ist es, ja. So ist es,
ich kenne da Leute persönlich, die da also nichts mehr eigentlich in der Öffentlichkeit damit zu tun haben wollen, sich natürlich privat noch dafür interessieren. Mhm. Das kann man ihnen ja noch nicht verbieten. Aber eben die Finger davon lassen und ehrlich gesagt, ich verstehe es. Was soll es denn? Denn eines der Probleme ist ja, es gibt ja kein Funding, es gibt kein Geld dafür. Ja, und der Forscher braucht natürlich, der muss ja von was leben. Ne? Also,
so ist es. Naja, und ich glaube, das ist noch größere Problem, also abgesehen davon, dass es, also da gebe ich dir völlig recht, halt kein Geld dafür gibt, ist das größere Problem noch, dass viele einfach befürchten, dass ihr Ruf geschädigt wird, ne, wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das trifft das Ganze ja dann direkt in den Kern. So, ne? Also das ist ja eine der Fragen, mit denen wir uns in diesem Sammelband auseinandergesetzt haben. Warum ist das eigentlich so problematisch, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Und diese Befürchtung ist berechtigt.
Ja.
Der Ruf ist sehr oft geschädigt.
Ja, natürlich.
Wenn man als Wissenschaftler, als Naturwissenschaftler, Physiker, was auch immer, sich damit auch nur auseinandersetzt oder es einfach nur betrachtet, ja, egal, also jetzt auch einmal, ohne mit einer bestimmten Hypothese da reinzugehen, die man dann beweisen möchte, sondern einfach nur einmal versucht auszuwerten, was da in empirischen Beweisen existiert. Und das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja. Das habe ich auch nicht verstanden und das war eben auch eine der Motivation sozusagen, mich damit intensiver zu beschäftigen. Also ich wollte verstehen, was denn so problematisch ist an diesem Phänomen, weil es wird ja über alle möglichen Dinge geforscht, ne? Und manche Forschungsbereiche, auch wenn sie teilweise, sagen wir mal, wirklich irgendwie schräg sind oder so, ne, sind völlig legitim. Also da wird gar nicht nachgefragt, warum sich Leute mit sowas beschäftigen. Aber im Fall von UFOs ist es eben tatsächlich so, dass ja auch nach Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten Erfahrung mit diesem Phänomen, es tatsächlich bisher nicht gelungen ist, UFO-Forschung oder eben die Beschäftigung mit diesem Phänomen als einen akzeptierten Forschungsgegenstand oder als akzeptierten Gegenstand von wissenschaftlich-akademischer Forschung zu etablieren. Ne? Also es gab zwar immer mal wieder in der Geschichte vereinzelte Forschungsprojekte zu dem Thema, das größte und bekannteste eben in den USA, das Projekt Blue Book, wo dann der sehr bekannte Astronom Hynek ja mitgearbeitet hat, beziehungsweise es geleitet hat. Und man muss dazu aber schon auch sagen, also die Projekte, die es gab, die hatten oftmals ja eigentlich mehr so eine militärisch oder sicherheitslogisch orientierte Fragestellung, nämlich dahingehend, wenn was dran ist an diesem Phänomen, ist es eine Bedrohung. Also beispielsweise beim Projekt Blue Book ging es ganz konkret auch um die Frage, wenn an diesen Sichtungen was dran ist, stellt es eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA dar. Ne? Das heißt, diese wenigen Projekte, die es gab, die hatten oftmals gar nicht unbedingt jetzt so eine rein wissenschaftliche Fragestellung, also wo es dann darum ging, tatsächlich zu verstehen, was passiert da und das Phänomen vielleicht erklären zu können, sondern es ging einfach nur darum, ist es militärisch oder ist es sicherheitsmäßig relevant, ja oder nein. Ne? Also es ist schon mal eine ganz andere Logik, aber noch zu dem, was du vorhin erwähnt hast, also wie ist der Stand der Forschung sozusagen? Also wie ist denn eigentlich gerade so die Grundsituation? Und da gebe ich dir völlig recht. Also wenn man mal, da werden wir vielleicht später ja auch noch darauf kommen, wenn man mal einfach mal bei der Ursprungsdefinition von diesem Begriff UFO, das ist ja eine Abkürzung eigentlich, von dieser Abkürzung UFO bleibt, dann ist es ja zunächst mal nichts anderes als eine Sichtung von einer Erscheinung am Himmel, die man nicht direkt identifizieren kann. Ne? Also beispielsweise bei der Begriffsdefinition von Hynek aus den 70er Jahren, die ist ja teilweise heute noch gebräuchlich einfach, ne? Da taucht das Wort außerirdische Intelligenz also überhaupt nicht auf. So, ne? Also da geht geht es wirklich einfach nur darum, das ist Sichter berichten, dass sie was am Himmel beobachtet haben, was sie sich nicht erklären können. So, ne? Und dass es solche Phänomene gibt, das ist aus meiner Sicht unbestreitbar. Ne? Und wenn man, deshalb empfehle ich immer, wenn ich mit Freunden oder so im Bekanntenkreis diskutiere, empfehle ich denen einfach mal immer die Wikipedia-Seite. Natürlich ist Wikipedia eine Referenz, wo man Fragezeichen dahinter, das ist ja klar, muss man Fragezeichen dahinter machen, aber einfach mal als grobe Orientierung auf dem Wikipedia-Artikel über Ufologie oder UFOs, weiß ich jetzt gar nicht genau, da ist eine schöne Auflistung von den wenigen Forschungsprojekten, teilweise militärisch, teilweise auch wissenschaftlich, die es bisher gab zur UFO-Frage. Und wenn man da einfach mal durchgeht und sich anschaut, okay, was sind denn die Befunde, was ist die Quintessenz sozusagen, dann bestätigen ganz viele von diesen Projekten, naja, es scheint da irgendein Phänomen zu geben, also es gibt sozusagen einen gewissen Anteil der untersuchten Fälle, die wir nicht erklären können im Moment. Insofern, ja, scheint es da irgendwas zu geben. Und das ist bestätigt genau das, was du vorhin gesagt hast. Also aus meiner Sicht ist eine empirische Basis da. So, ne? Also man kann es eigentlich nicht bestreiten, aus meiner Sicht, dass es ein Phänomen gibt, was dahinter steckt sozusagen. Also wie man das Ganze dann deutet oder wie man das gegebenenfalls erklären kann oder könnte, das ist nochmal eine völlig andere Frage. Ne? Da sind natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten denkbar. Aber zunächst mal geht es ja um die Frage, haben wir es mit einem Phänomen zu tun? Ist da irgendwas, was sich zu untersuchen lohnt oder nicht? Und aus meiner Sicht ist es so. Und man muss ja im Prinzip auch immer von Phänomenen im Plural sprechen, denn da wir ja überhaupt nicht wissen, was hinter dem UFO-Phänomen stecken könnte, kann es natürlich sein, dass das ganz unterschiedliche Ursachen sind. Ne? Also es sind ja viele verschiedene Faktoren denkbar, die diese Sichtung auslösen. Deswegen kann man auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht davon ausgehen, dass es eine Erklärung gibt. So, ne? Also es könnten ganz unterschiedliche Phänomene sein, die dahinter stecken.
Zum Thema Blue Book ist auch anzumerken, wahrscheinlich eh schon öfter auf dieser Sendung angemerkt worden, dass ja das Resümee, und das ist ja also das Executive Summary, und das lesen ja die meisten nur, absolut nichts damit zu tun hat, was eigentlich in der Studie herausgefunden wurde.
So ist es. Ja, genau.
Da sind ungefähr 30% der Fälle bleiben unerklärt.
So ist es,
und das muss man auch bitte mal bedenken. Das heißt noch gar nichts. Das heißt nur, es gibt keine konventionelle Erklärung.
So ist es,
kann morgen gefunden werden. Aber zu diesem Zeitpunkt haben sich ganz kluge Köpfe diese genau zerbrochen und sie fanden keine konventionelle Erklärung.
Genau so
ist es. Ich wage zu behaupten, viele dieser 30 Prozent der Fälle, die in diese 30% fallen, sind wahrscheinlich bis heute nicht erklärbar. Oder wahrscheinlich vielleicht alle, ich weiß es nicht. Und dennoch schlussfolgert, also Condon, glaube ich, Condon, war der Condon Report, schlussfolgert dann, ja, da ist nichts dran. Und vor allem, es ist keine Bedrohung der nationalen Sicherheit, was ein völliger Blödsinn ist. Ein völliger Blödsinn. Finde ich.
Also das ist.
Wie kann man denn das sagen, wenn man nicht einmal, wenn 30% unbekannt sind, dann kann man doch auch nicht sagen, dass das, also es ist, verstehe ich nicht.
Ja, es ist tatsächlich interessant und es ist ja auch schon x-fach diskutiert in den entsprechenden Journals. Also Peter Sturrock zum Beispiel hat sich da ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Also genau mit dem, was du gerade angesprochen hast, dass also diese Zusammenfassung von einem Teil der Blue Book Berichte, das ist ja ein Riesenreport, hat glaube ich über 1000 Seiten oder so, und dann gibt es eben eine Zusammenfassung von dem Konten, die also im Prinzip nur sehr wenig zu tun hat mit dem, was tatsächlich in diesen Fallberichten drinsteht, ne? Und das ist halt tatsächlich die Frage, inwieweit diese Schlussfolgerung von Konten, inwieweit die vielleicht, sagen wir mal, irgendwelchen politischen Vorgaben entsprachen, so, ne? Also ob das vielleicht nicht auch einfach gewollt war, dass man dieses Projekt jetzt einstellt, dass man da vielleicht auch ganz banal sozusagen einfach kein Geld mehr zur Verfügung stellen wollte. Also da wird viel spekuliert, was die tatsächlichen Gründe waren sozusagen dafür, aber was eben Fakt ist, ist, dass halt diese Schlussfolgerung von Konten eigentlich nicht zu dem passen, was tatsächlich in den Berichten steht. Und das ist genauso, wie du sagst, also da sind, ich meine, auch so 25-30% von den Blue Book-Fällen, also die in dem Bericht auftauchen, die sind eben nicht erklärt sozusagen zu dem Zeitpunkt. Und sagen wir mal, insgesamt ist es ja so, dass zwar tatsächlich nur ein sehr, sehr geringer Anteil der UFO-Fälle, die untersucht werden, ungeklärt bleiben sozusagen. Also wirklich eine absolute Mehrheit der Fälle, also über 90%, 95%, teilweise sogar noch mehr, können ja auf herkömmliche Stimuli, man spricht ja in der UFO-Forschung dann eben immer von Stimuli, zurückgeführt werden, also astronomische Erscheinungen oder eben Flugzeuge oder auch Fotos, also wenn dann irgendwelche Dinge auf Fotos zu sehen sind, sind es eben oft Linsenreflexion, Insekten, vorbeifliegende Vögel und so weiter und so weiter. Aber es gibt eben, und der ist ja relativ konstant sozusagen, so der Anteil der unerklärten Fälle, und das zeigt sich immer wieder sozusagen, ne? Und ein sehr spannender Befund, also bei den Analysen im Rahmen von Blue Book, wenn wir jetzt nochmal kurz darauf zurückkommen, finde ich, also Hynek hat ja seinerzeit so eine Art, hat Kriterien entwickelt, das ist natürlich auch fragwürdig, aber ich finde, es ist ein interessanter Ansatz, hat Kriterien entwickelt für die Einschätzung oder für die Einstufung von der Glaubwürdigkeit von Fällen beziehungsweise Personen. Also es ging dann beispielsweise um die Frage, haben mehrere Personen unabhängig voneinander das beobachtet und so weiter und so weiter. Was haben die Personen für einen Hintergrund? Sind das geschulte Beobachter oder nicht? Also wie gesagt, man kann daran zweifeln, aber trotzdem finde ich den Ansatz nicht uninteressant. Und spannend finde ich vor allem, also da hat sich gezeigt im Rahmen von Blue Book, dass je besser dokumentiert ein Fall ist und je höher die Glaubwürdigkeit von den Zeugen, dass das nicht automatisch bedeutet, dass dann ein höherer Anteil der Fälle rational in Anführungszeichen erklärt werden kann. Ne? Also man spricht ja bei UFO-Fällen auch von der Strangeness, von der sogenannten Strangeness, also von der Eigenartigkeit von Fällen. Und es hat sich in den Blue Book-Fällen wohl gezeigt, dass mitnichten es so ist, dass die Strangeness sozusagen sich reduziert durch eine bessere Dokumentation der Fälle oder eine höhere Glaubwürdigkeit der Zeugen. Ganz im Gegenteil. Und ich finde, das ist ein spannender Befund.
Ja, ich meine, je besser dokumentiert, desto größer wird die Strangeness. Und also oft, also je mehr man dann darüber erfährt, desto wirrer wird das Ganze. Mhm. Was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass das eben, also es kann alles Mögliche bedeuten, aber das ist ein interessantes Faktum auch. Und Linda Hau spricht da eben, die auch schon vor vielen Jahren einmal auch zum UFO-Thema zu Gast war, von High Strangeness. Ne? Also diese High Strangeness-Fälle, die sicherlich auch mit Bewusstseinsphänomenen zusammenhängen. Und dann wird es halt wirklich schwierig. Und da jetzt vielleicht passt auch dazu, dass also Zeuginnen und Zeugen derartiger Phänomene, und das hilft auch sicher nicht der Forschung, dass denen der Verlust des sogenannten Normalitätsstatus droht.
So ist es, ja, genau.
Das heißt, die werden halt einfach als deppert hingestellt, wie man in Österreich
so
sagt.
So ist es, ja, genau.
Was natürlich jetzt dazu führt, dass sich immer weniger und weniger, und ich musste oft Leute wirklich überreden, dass sie, ja, erzähl das doch, ja, nein, möchte ich nicht, weil irgendwie, wer weiß, und sage, ja, aber warum, du hast es doch gesehen. Also ich verstehe es inzwischen auch besser, ja, und ich habe immer größere Hemmungen, dann Leute dazu zu überreden, dass sie drüber reden, weil man denkt, okay, es gibt eh schon so viele Sachen, die dokumentiert wurden, und es ist wirklich, es ist für die Leute teilweise nicht gesund, wenn sie dann über solche Sachen erzählen und dann, was bringt's, ne? Also es
ja, genau, also genau aus diesem Grund, aus Angst vor Pathologisierung, ne? Also es ist eben tatsächlich so, dass Menschen, die über sowas berichten, und das gilt ja nicht nur für UFO-Phänomene, das gilt auch für viele andere Phänomene, da gibt es auch interessante qualitative Studien darüber, dass halt Menschen, die über solche Erfahrungen berichten, der Michael Schätzsche, der hat das eben auch solche Dinge untersucht und mit einer Kollegin, auch eine Soziologin hier am Institut, Ina Schmidt-Knittel, und die haben dann so eine Art spezielles Kommunikationsmuster herausgearbeitet, was die Leute da oft anwenden, haben das geschützte Kommunikation genannt. Also, dass man beispielsweise von vornherein mal seinen eigenen Normalitätsstatus unterstreicht. Also, die Leute beginnen solche Erzählungen dann oft mit, also ich bin wirklich ein ganz normaler, rational denkender Mensch, aber ich habe Folgendes erlebt.
Fast alle, also ganz, ja, ganz viele.
Genau, genau. Ja. Und also ich kann nur, also zu dieser Frage, sind, wie du es vorhin gesagt hast, Leute, die sowas sehen, irgendwie deppert oder so. Ne? Und das ist ja wirklich so eine Art Klischee, was sich hartnäckig hält. Dazu kann ich empfehlen, gibt es eine Studie von dem Edgar Wunder, auch ein Soziologe, der hat es publiziert in der Zeitschrift für Anomalistik vor ein paar Jahren, 2007 oder 2008, glaube ich. Der hat wirklich mal, es gibt ja ein paar Studien, die genau diese Fragen untersuchen, ne? Also sind Menschen, die UFOs gesehen haben, unterscheiden die sich in irgendeiner Art und Weise von der Restbevölkerung sozusagen? Und hat also wirklich eine Reihe von Studien verglichen, hat also so eine Art Meta-Analyse oder so eine Art halt Überblick mal generiert Und das hat gezeigt, dass Menschen, die über UFO-Sichtungen berichten, sich eigentlich in keiner Weise von der Normalbevölkerung unterscheiden, psychologisch betrachtet, außer eben ja durch dieses spezielle Phänomen, also durch diese Sichtung, die sie sich irgendwie nicht erklären können. Ne? Aber man kann da jetzt keinerlei also stark korrelierten psychischen Auffälligkeiten oder so feststellen. Es ist was anderes, wenn man ja sich sogenannte Kontaktler anschaut, also Leute, die darüber berichten, sie hätten ja wie auch immer gearteten Kontakt zu außerirdischen Intelligenzen oder auch mit den ja sogenannten Entführungsopfern, also Menschen, die berichten, dass sie von Außerirdischen entführt worden wären. Da ist es was anderes. Das sind, würde ich auch sagen, tatsächlich Spezialphänomene, die man nicht so einfach in einen Topf werfen kann mit UFO-Sichtungen. Das ist also wirklich ein zwei Paar Stiefel. Aber wie gesagt, für die UFO-Sichter beziehungsweise für die UFO-Melder, da muss man ja auch nochmal unterscheiden, weil es gibt ja wesentlich mehr UFO-Sichter als UFO-Melder. Also nur ein gewisser Prozentsatz derer, das hattest du ja gerade auch schon angedeutet, die mal so eine Erscheinung sehen am Himmel, die melden die ja dann auch tatsächlich. Ne? Also da ist ja dann sozusagen auch nochmal eine selektierte Gruppe, die überhaupt dann mal herantritt an so eine UFO-Forschungsorganisation oder so und das mal meldet, was sie da gesehen haben. Aber von denen kann man nicht sagen, dass die irgendwelche psychologischen Auffälligkeiten hätten. Ne? Und trotzdem hält sich ziemlich konstant dieser Verdacht oder diese Unterstellung, ja, mit denen stimmt halt irgendwas nicht. Ne? Das sind halt Spinner, die sehen wahrscheinlich auch alles mögliche andere. Ne? Und insofern ist natürlich auf der anderen Seite bei vielen, die sowas gesehen haben, auch eine gewisse Hemmung oder sogar Angst da, in der Öffentlichkeit oder auch irgendwo im privaten Kreis darüber zu berichten, ne? Weil man eben befürchtet, dann eine psychische Erkrankung oder sonst was unterstellt zu bekommen.
Was natürlich völlig kontraproduktiv ist. Also ich habe zwar gerade gesagt, dass ich da ein bisschen vorsichtig geworden bin, aber muss auf der anderen Seite aber auch sagen, würden wirklich alle, die schon einmal irgendein Phänomen beobachtet haben, frei darüber sprechen, würde die Sache wahrscheinlich auch wieder anders aussehen. Und zum Entführungsphänomen, also ich gebe da schon recht, also das ist dann High Strangeness, ne? Mhm. Da finde ich, blendet es auch über in Bewusstseinsphänomene, was immer das heißt. Also jeder, der sich da ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, der weiß, was ich meine. Mhm. Das ist ein bisschen schwer zu verdauen, das ganze Thema. Mhm. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob es da nicht wirklich große Überschneidungen sehr wohl mit dem UFO-Phänomen gibt. Also es gibt da auf jeden Fall einen Zusammenhang, den eigentlich praktisch... Also ich würde sagen, 99% jener, die entweder ein Kontakterlebnis hatten, was immer das bedeutet, oder ein Entführungserlebnis, was immer das wiederum bedeutet, hatten, also einfach Kontakt hatten direkt mit irgendeiner unbekannten Intelligenz, zumindest beschreiben die das so, die haben eigentlich alle auch unidentifizierte Objekte gesehen. Also ein Zusammenhang besteht schon, oder?
Naja gut, das ist, also wie gesagt, es ist natürlich irgendwie ein Teilbereich dieses ganzen UFO-Phänomens, ne? Und es hängt natürlich damit zusammen. Und die Deutungen, die Leute, die ja über solche Erfahrungen berichten, die sie selbst generieren sozusagen, beziehungsweise die sie eben auch übernehmen aus kulturellen, gesellschaftlichen Vorgaben, die haben dann eben mit diesen Objekten oder mit diesen, ja, in Anführungszeichen UFOs eben auch zu tun, ne? Aber trotzdem würde ich das als eine, ja, wirklich Spezialfälle betrachten, also wo man dann auch wirklich mit einer anderen Logik nochmal die betrachten muss, denn es ist ja tatsächlich einfach von der Qualität her was völlig anderes, wenn jetzt jemand darüber berichtet, irgendeine, sagen wir mal, bizarre Lichterscheinung am Himmel gesehen zu haben oder im Gegensatz dazu eben so ein Entführungsbericht, ne? Also das ist ja schon, hat eine völlig andere Qualität und was ich ja vorhin betonen wollte, ist eben, dass die UFO-Sichter bzw. UFO-Melder, dass man da einfach nicht von psychologischen Auffälligkeiten sprechen kann, was halt dieses Klischee entkräften sollte, dass es halt da, ja, dass die irgendwie alle spinnen oder so. Ne? Also darum ging es mir. Aber natürlich, man kann Kontaktler oder auch Entführungsphänomene, man kann das nicht völlig loslösen. Ich würde aber schon sagen, die folgen einer eigenen Logik und das sind schon Spezialfälle und die würde ich halt deshalb auch isoliert betrachten sozusagen.
Also ich gebe dir völlig recht, dass man die beiden Dinge isoliert betrachten soll und muss. Und das führt mich auch zur nächsten Frage, nämlich UFOs werden ja gemeinhin gleichgesetzt mit ET und Außerirdischen.
Richtig, ja.
Und das ist ja nicht unbedingt hilfreich. Das heißt, von der anderen Seite her gesehen, sollte man das ja wohl völlig unterscheiden. Also das eine ist ein Objekt, das man sieht, das meistens fliegt oder schwebt oder was auch immer, das man nicht einordnen kann, das man keiner bekannten Quelle zuordnen kann, also ein Stimulus quasi, den man nicht identifizieren kann. Ja. Und das andere ist eben, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr komplexes Phänomen, also die Psychologie auch reinspielt. Aber eben jetzt nochmal zurück, UFOs und Außerirdische, dass man das als Synonym erachtet, ist eigentlich eher kontraproduktiv, oder?
Das ist nicht nur kontraproduktiv, das ist sogar höchst problematisch aus meiner Sicht. Vielleicht, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, auf diese Kontaktler und Entführungsphänomene. Also ich beharre auch deshalb darauf, dass man das trennt, weil wenn man das sozusagen so mit reinnimmt in die ganze Betrachtung des UFO-Phänomens, beziehungsweise da gar nicht groß eine Trennlinie zieht, dann hat man genau das wieder mit drin. So, ne? Also dann verbindet man dieses UFO-Phänomen sehr stark mit solchen Vorstellungen von außerirdischen Intelligenzen. Wie gesagt, das ist aus meiner Sicht aber sehr, sehr problematisch, denn wir hatten es ja vorhin schon beispielsweise von der Begriffsdefinition von Hynek, also wo Außerirdische überhaupt nicht drin vorkommen sozusagen, ne? Und also diese ja auch in den Medien und auch in diversen fiktionalen, popkulturellen Formaten, also UFO-Phänomen ist ja sozusagen auch einfach mittlerweile ganz fester Bestandteil der Popkultur, ne? Es gibt ja unzählige Filme, Fernsehserien, Comics, was auch immer, ne, wo UFOs drin vorkommen, so, ne, also mittlerweile ist es ja wirklich so eine Art, man kann sagen, globalisiertes, kulturell immer wieder reproduziertes Deutungsmuster geworden. UFOs gleich außerirdische Raumschiffe, was man auch aus den Köpfen der Menschen nicht mehr richtig rausbekommt. Jetzt ist es aber eben so, dass diese Verkoppelung sozusagen, ne, also von UFOs mit dieser speziellen Deutung, es handelt sich dabei um außerirdische Raumschiffe, einer, sagen wir mal, vorurteilsfreien und objektiven, sachlichen Beschäftigung mit diesem Phänomen wirklich hinderlich ist sozusagen. Ne? Weil, und da haben wir jetzt halt unterschieden in unserem Band, es gibt halt sozusagen so wissenschaftsinterne und wissenschaftsexterne Ursachen sozusagen für diese Ablehnung von UFO-Forschung, die aber allesamt mit dieser ETH, also mit der extraterrestrischen Hypothese zusammenhängen. Ne? Also zunächst mal ist es natürlich so, dass es ja immer noch diskutiert wird, also auch wenn mittlerweile die Astronomie ja zeigt, also es werden ja quasi fast schon täglich werden neue Planeten, Exoplaneten entdeckt und man weiß ja heute auch, dass es also beispielsweise in der Milchstraße mehr Planeten als Sonnen gibt, ne? Das heißt, wir sprechen allein in der Milchstraße von Milliarden von Planeten, aber trotzdem wird ja immer noch darüber diskutiert, ist die Entstehung von Leben, beziehungsweise vor allem auch die Entstehung von intelligentem Leben, ist die auf anderen Planeten auch möglich gewesen. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel diese ganze Rare Earth-Diskussion, ne? Also wo dann versucht wird aufzuzeigen, wie speziell und besonders die Bedingungen auf der Erde sind und wie unwahrscheinlich und höchst komplex auch die ganzen Rahmenbedingungen sind, die nicht nur zu Leben sozusagen auf der Erde geführt haben, sondern auch zu komplexem Leben, ne, zu intelligentem Leben. Das wird ja immer noch diskutiert und vor allem wird im Zusammenhang mit der ETH halt dann auch immer wieder über die Problematik interstellarer, der Überwindung interstellarer Räume gesprochen. Ne? Also da wird dann eben basierend natürlich auf den heutigen technologischen Kenntnissen sozusagen, ne, wird dann hochgerechnet, ne, also wie lange man da bräuchte, oder natürlich abstrahiert man dann noch und stellt sich eben vor, naja gut, wenn man vielleicht mal so einen Kernfusionsantrieb hätten oder so eine vielleicht auch Antimaterie und so weiter, ne, würden wir aber trotzdem immer noch so und so lange brauchen. Also da gibt es ja alle möglichen Zahlenspiele, wo dann also sozusagen dargelegt wird, ne, also entweder sind die Zeiten einfach viel zu enorm, als dass man das irgendwie sinnvoll überbrücken könnte, oder der Energieaufwand wäre viel zu groß. Naja, aber solche Überlegungen sind natürlich höchst anthropozentrisch, ne? Also man geht halt von unserer heutigen Technik aus, man geht auch beispielsweise davon aus, dass es überhaupt biologische Wesen sind, die da irgendwie diese Abstände überwinden müssen, also die irgendwie einen Begriff von Zeitlichkeit überhaupt haben, ne? Und das alles können wir aber halt überhaupt nicht voraussetzen für außerirdische Intelligenzen. Also wenn man sich alleine mal die technologischen Entwicklungen der Menschheit, sagen wir mal, der letzten 200, 300, 400, 500 Jahre anschaut und dann sich mal überlegt, okay, wo stehen wir selbst vielleicht in 500.000 oder 10.000 Jahren, wenn, naja, wir es tatsächlich schaffen, uns nicht zu vernichten in dieser Zeit sozusagen, ne? Also das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Und insofern kann man eigentlich, finde ich, solche solche Überlegungen schon gar nicht in Bezug auf außerirdische Intelligenzen anstellen und da also sozusagen schon so Beschränkungen machen, weil wir können uns tatsächlich schlicht nicht vorstellen, zu was so eine außerirdische, hochentwickelte Zivilisation fähig wäre, technisch. Das übersteigt sozusagen einfach unsere Vorstellungskraft. Und insofern sozusagen von vornherein das auszuschließen, dass es möglich ist, dass außerirdische Intelligenzen mit Sonden oder wie auch immer, ne, die Erde erreichen, finde ich ehrlich gesagt, finde ich ein bisschen fantasielos. Also ich finde, da sollte man so ein bisschen vorsichtiger sein mit solchen Vorstellungen. Aber das sind sozusagen, das ist jetzt so ein wissenschaftsinterner Grund, warum sich viele schwer tun mit dieser UFO-Frage. Ich meine, es ist ja zum Beispiel schon mal bezeichnend, das finde ich immer sehr interessant, wenn man die SETI-Forschung mit der UFO-Forschung vergleicht. Ne? Die SETI-Forschung ist ja, kann man sagen, wirklich legitimiert, so, ne? Ist also eigentlich wird kaum hinterfragt, wird natürlich schon auch hinterfragt, hat aber sozusagen jetzt einen ganz anderen Status als die UFO-Forschung, während aber eigentlich, also bei Lichte gesehen sozusagen, die SETI-Forschung, für die SETI-Forschung konstitutiv ist ja die Vorstellung außerirdische Intelligenzen und wir, mit Glück empfangen wir Signale von ihnen, ne? Die Existenz außerirdischer Intelligenzen ist für die UFO-Forschung wiederum nicht konstitutiv, ne? Aber trotzdem tut sich die UFO-Forschung wesentlich schwerer, sich selbst zu etablieren, beziehungsweise vielleicht sogar Forschungsgelder zu akquirieren, ne? Im Gegensatz zur SETI-Forschung. Also das finde ich sehr interessant, ne? Und ich glaube, dass da tatsächlich auch eine Rolle spielt. Also erstens so diese Vorstellung, es ist fast nicht denkbar, dass außerirdische Intelligenzen diese Abstände überbrücken. Aber auch, da kommen wir jetzt sozusagen weg von den wissenschaftsinternen Gründen, warum sich die UFO-Forschung schwer tut, zu eher, sagen wir mal, so gesellschaftlichen Gründen. Also meiner Meinung nach ist diese Vorstellung, es könnte sich bei diesen UFOs um außerirdische Raumschiffe handeln, da kommen gewisse kollektive Ängste zum Tragen, aus meiner Sicht, die, denke ich, vielfach auch gar nicht bewusst sind. Also es ist ja immer interessant, ne? Das UFO-Phänomen wird ja sehr gerne ins Lächerliche gezogen. Also man findet ja kaum in den Medien kaum Bezugnahmen, wo dann nicht doch noch irgendwie so ein Schwenk ins Lächerliche kommt, wo dann nicht doch noch irgendwelche kleinen grünen Männchen eingeblendet werden oder irgendwas. Ne? Also man findet eigentlich wirklich kaum Bezugnahmen, wo das Thema nicht irgendwie lächerlich gemacht wird. Und das heißt ja immer so tiefenpsychologisch gesehen sozusagen, ne? Also da, wo gelacht wird, da ist es ernst, so, ne? Und also das ist jetzt halt eine meiner Thesen sozusagen, ne? Dass verbunden mit dieser Vorstellung, das könnten außerirdische Raumschiffe sein, verschiedene kollektive Ängste existieren, nämlich eben beispielsweise die Angst, also wenn man sich das wirklich mal ganz konkret vorstellt, was würde das bedeuten? Wir werden besucht von einer außerirdischen Intelligenz, das würde zunächst mal bedeuten, diese Intelligenz ist und diese Außerirdischen sind uns technisch weit überlegen, sehr weit überlegen, weil wir wirklich sehr weit davon entfernt sind, interstellare Reisen durchführen zu können. Und sagen wir mal, wenn wir in unsere eigene Geschichte schauen, in die Menschheitsgeschichte schauen, wie hat sich das sozusagen auf die in Anführungszeichen unterlegene Kultur ausgewirkt, wenn es also so einen sogenannten asymmetrischen Kulturkontakt gab, ne? Also beispielsweise, als die Spanier Südamerika entdeckt haben, das hat sich in den allermeisten Fällen wirklich verheerend ausgewirkt auf die in Anführungszeichen unterlegene Kultur, also teilweise bis hin zur völligen physischen Vernichtung, mindestens aber zur kulturellen Vernichtung sozusagen. Ne? Also dass diese Konfrontation mit einer überlegenen Zivilisation einen dermaßen heftigen kulturellen Impact hatte, dass die eigene Kultur eigentlich zerstört wurde. So, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass solche unterbewussten Ängste sozusagen durchaus eine Rolle spielen bei der Konfrontation, also bei der Vorstellung, UFOs sind vielleicht außerirdische Raumschiffe. Darüber hinaus natürlich auch einfach, also Freud hat ja sehr, das finde ich sehr interessant, Freud hat ja von einer Reihe von narzisstischen Kränkungen des Menschen gesprochen sozusagen, ne? Also er hat da von drei großen narzisstischen Kränkungen gesprochen. Zunächst mal die kopernikanische Wende, nach der eben klar war, es dreht sich nicht alles um uns sozusagen, ne? Die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Dann eben auch der Darwinismus, der eben gezeigt hat, also der Mensch ist nicht unbedingt die Krone der Schöpfung, sondern nur eine bestimmte Abzweigung und wir sind relativ eng verwandt mit dem Affen. Dann eben die Psychoanalyse selbst. Und das waren eben alles so Kränkungen des narzisstischen menschlichen Selbstbildes. Und ich würde soweit gehen zu behaupten, eine Konfrontation mit einer uns überlegenen außerirdischen Zivilisation, das wäre die maximale Kränkung unseres narzisstischen Weltbildes. Ne? Dann wären wir nämlich nicht nur nicht mehr der Mittelpunkt der Welt und wären nicht nur triebgesteuert und nicht nur verwandt mit den Affen, sondern wir wären plötzlich auch unterlegen. Ne? Wir wären plötzlich unterlegen und darüber hinaus wäre dann eben, und das ist, denke ich, dann noch eine vierte Angstkategorie sozusagen, darüber hinaus wäre tatsächlich plötzlich überhaupt nicht mehr klar, wie es weitergeht. Ne? Ich meine, auch wenn wir natürlich mit allen möglichen selbstverursachten Problemen zu kämpfen haben, Umweltverschmutzung und so weiter, haben wir ja dennoch die Vorstellung, also na gut, wenn jemand diese Probleme löst, dann sind es wir selbst. So, ne? Also wenn jemand unser eigenes Schicksal in die Hand nehmen kann, dann sind es wir selbst. So, ne? Aber nach einer Konfrontation mit Außerirdischen, mit uns überlegenen Außerirdischen, werden wir gewissermaßen vom Thron gestoßen. So, ne? Also es wäre dann plötzlich überhaupt nicht klar, wie entwickeln wir uns weiter so, ne? Und wie weit haben wir da überhaupt noch Einflussmöglichkeiten? Und ich denke, das sind so Ängste, die sozusagen deshalb, denke ich, auch kollektiv sind und deshalb tief in uns sitzen, weil wir aus unserer eigenen Menschheitsgeschichte oder weil wir selbst sozusagen Erfahrungen in diesen Bereichen gemacht haben, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass ja unterbewusst solche Dinge einfach eine gewisse Rolle spielen bei dieser Vorstellung, naja, außerirdische Intelligenzen.
Ich meine, Bernhard Pröschold hat da ja auch über genau dieses Thema gesprochen, also warum die ETH, die extraterrestre Hypothese, tabuisiert wird. Ja. Und der kommt ja auch im Band vor. Also ihr arbeitet natürlich zusammen und war auch schon auf Crop FM, also wenn sich jemand das anhören möchte, auch eine äußerst spannende Sendung gewesen. Ich glaube, mit dem Bernhard Pröschold habe ich auch schon angesprochen, das Fermi-Paradoxon, das sogenannte. Ja. Aber vielleicht können wir das noch einmal kurz ansprechen. Es ist natürlich seltsam, also genauso wenig, wie man jetzt von der Existenz dieser UFOs auf die Existenz von Außerirdischen schließen kann, meiner Meinung nach zumindest, genauso wenig kann man es ja ausschließen. Ja? Mhm. Und jetzt das Fermi-Paradoxon sagt jetzt also aus, ja, also wenn da jetzt wirklich viele ETs oder wenn unser Kosmos in der Art belebt wäre, wie man sich das jetzt ausmalt, also wenn Leben wirklich leicht entsteht, wo sind sie dann? Mhm. Ja, die müssten ja eigentlich neugierig sein, herumfahren, und die Erde müsste sie ja eigentlich interessieren, denn zumindest was wir bis jetzt über Exoplaneten herausgefunden haben, aber das ist halt noch nicht allzu viel, also Planeten, die um eine andere Sonne kreisen. Erdähnliche gibt es also relativ, die sind also nicht wie Sand am Meer vorhanden. Mhm. Das heißt, eine überlegene Zivilisation würde sich wahrscheinlich für die Erde interessieren, wenn sie denn einmal gefunden wäre. Wenn sich dann diese Zivilisationen austauschen, dann kann man davon ausgehen, dass sich die gegenseitig von der Erde erzählen und so. Also ich meine, es ist ja dann eigentlich relativ plausibel, dass die dann hier sein müssten. Aber irgendwie ist es dann ein Kreisfluss, wenn man dann also sagt, ja, aber gut, aber die UFOs sind ja auf keinen Fall, irgendwie haben ja nichts mit Außerirdischen zu tun. Mhm. Und daher ist eben das Fermi-Paradoxon irgendwo nicht befriedigt und daher müssen wir da jetzt davon ausgehen, dass also Leben, das ja schwierig entsteht, vielleicht gar nicht, und vor allem höheres und intelligentes Leben. Mhm. Aber das ist ja irgendwie ein bisschen auf tönernen Füßen, oder?
Ja, nicht nur ein bisschen. Also ich würde sogar noch früher ansetzen, also weil du meintest ja, es ist ja plausibel dann sozusagen anzunehmen, dass sie hier bei uns wären. Das weiß ich gar nicht. Also das würde ich schon mal bestreiten, weil auch diese Vorstellung.
Ja, interessant,
also
das, okay.
Genau. Also allein diese Vorstellung, dass wenn es außerirdische Zivilisationen gibt, vielleicht sogar eine Vielzahl von ihnen, das ist ja sozusagen Fermis Argument gewesen, ne? Dann müssten die ja, weil sie sozusagen ganz natürlich so einen Expansionsdrang haben, dann müssten die ja schon lange sich mal bemerkbar gemacht haben, ne? Müssten also schon lange mal Sonden auf die Erde geschickt haben oder so. Das ist also wirklich in höchstem Maße anthropozentrisch gedacht, weil warum? Also warum sollten sie das tun? Ne? Also ich finde, das blödsinnigste Argument ist dann immer das mit den Ressourcen. So, ne? Die Erde ist ja ein interessanter Planet und ist in der habitablen Zone und so weiter. Aber wenn man sich überlegt, was, also selbst wenn die allerfortgeschrittensten Technologien, es ist immer ein gewisser Aufwand, es ist immer ein gewisser Energieaufwand. Warum? Ne? Also was hätte die Erde so Besonderes, was so einen Aufwand lohnen würde? Darüber hinaus, ich meine, ich habe jetzt zuletzt einen Aufsatz drüber geschrieben, wo es auch eine Auseinandersetzung mit dem Fermi-Paradoxon drin. Und ich habe das dann mal verglichen. Also ich habe mir überlegt, okay, wo kann man da Bezüge herstellen? Und ich habe dann einfach mal geguckt, es gibt ja in der Migrationsforschung gibt es ja diese Push- und Pull-Faktoren so, ne? Und wenn man jetzt mal überlegt, also das wären ja dann im Fall von außerirdischen Pull-Faktoren, also was würde dazu führen, dass Außerirdische ihren Planeten verlassen und vielleicht tatsächlich hier bei uns auftauchen. Also in der Migrationsforschung spricht man da von Überbevölkerung oder von Ressourcenknappheit oder von so wirtschaftlichen, machtpolitischen Interessen, von Umweltzerstörung oder auch einfach aus wissenschaftlicher Neugierde. Das sind aber alles Motive, also die werden ja dann teilweise auch den Aliens unterstellt sozusagen, in solchen Überlegungen wie bei Fermi. Aber das sind alles Motive, die zwar für uns Menschen gelten, wo wir aber mitnichten einfach die übertragen können auf außerirdische Zivilisationen, ne? Also wir wissen einfach überhaupt gar nichts über die Motivlagen. Also es gäbe genauso gut, könnte man sich eine ganze Reihe von Gründen überlegen, natürlich auch wieder anthropozentrisch, warum die Aliens bisher nicht aufgetaucht sind. Ne? Es wird ja dann zum Beispiel auch diskutiert, ob es vielleicht nicht so eine Art intergalaktische Nicht-Einmischungsethik gibt oder sowas. Ne? Also dass man uns zwar zur Kenntnis genommen hat, aber sich gesagt hat, naja, also wir lassen die Menschheit aber in so einer Art Biotop sozusagen, ne, damit sie sich da in Ruhe entwickeln können und wir konfrontieren sie jetzt vielleicht lieber mal noch nicht mit unserer Existenz oder so. Ne. Auch das ist natürlich wieder hochgradig anthropozentrisch, aber man kann sich genauso Gründe für die nicht, überlegen, warum Außerirdische bisher nicht aufgetaucht sind. Ne. Und insofern finde ich dieses Fermi-Paradoxon, das ist einfach eine... Ich konnte da noch nie sonderlich viel damit anfangen und für mich beweist das weder oder ist es weder ein Hinweis in die eine noch in die andere Richtung.
Nicht sehr hilfreich im Endeffekt, ja.
Also nicht sehr hilfreich, genau.
Vielleicht noch ein bisschen zurück jetzt, weg jetzt mal von der Deutung, es könnten ja Außerirdische sein, die, wie gesagt, ja auch gar nicht widerlegt werden kann in dem Sinne. Aber Menschen fordern einen UFO-Beweis sehr oft. Mhm. Ja. Jetzt muss man überlegen, was heißt das UFO-Beweis? Also ein Objekt, das nicht identifiziert werden kann, man soll jetzt beweisen, dass das existiert.
Genau. Gut,
kann man in der Literatur nachschauen, da gibt es also jetzt viele Fälle, also nimmt man zum Beispiel den Compton Report her oder also Blue Book und dann sieht man, ja, da gibt es also Objekte, die konnten nicht identifiziert werden. Ein UFO-Beweis, wäre das dann nicht ein Beweis, dass die auch in Zukunft nie identifiziert werden können? Oder was heißt das überhaupt, ein UFO-Beweis?
Ist ja also das ist ganz schwierig, deswegen habe ich da auch vorhin schon so ein bisschen gestockt, also als es um die Beweislage ging sozusagen, ne, oder um die empirische Evidenz, weil man hat bei dem UFO-Phänomen ja von Anfang an schon mal ein logisches Problem sozusagen, ne? Weil was ist denn UFOs? Also was bezeichnet dieser Begriff UFOs? Es ist letzten Endes man spricht da von einer Residualkategorie, ne? Das heißt, wir wissen ja, genau. Wir wissen ja nicht, was UFOs sind. Wir wissen nur, was UFOs nicht ist, UFO nicht ist sozusagen. Ne? Und das ist das Problem. Also wie will man den Beweis für etwas erbringen, von dem man gar nicht weiß, was es eigentlich sein soll sozusagen, ne? Oder von dem man nicht mal eine Vorstellung hat, was es sein könnte. Also da gibt's schon ein logisches Problem. UFOs, das ist ja bisher einfach nur so eine Notdiagnose sozusagen, ne? Also wir haben alle möglichen Erklärungen abgeklappert, die haben uns in jenem oder diesem Fall nicht weitergeholfen, deswegen ist es ein UFO so, ne? Aber das heißt ja zunächst mal gar nichts. Das heißt zunächst mal nur, es ist da irgendein Phänomen gewesen, was wir jetzt im Moment nicht erklären können. Punkt. Also mehr bedeutet diese in Anführungszeichen Diagnose UFO überhaupt nicht. Und dadurch ist es natürlich auch sehr, sehr schwer zu sagen, was wäre denn ein Beweis. Also wenn man jetzt wirklich mal in dieser Logik, auf die ich ja auch viel Wert lege, bleibt, UFOs zu entkoppeln von der ETH und wirklich einfach mal sich an der eigentlichen Wortbedeutung zu orientieren, unidentifizierte Erscheinungen am Himmel, dann ist es wirklich fraglich. So, was wäre ein Beweis dafür? Weil wenn ich mit Bekannten oder so darüber spreche, dann sagen die häufig, naja, also wirklich mal so eine richtig gute Filmaufnahme oder so eine richtig gute Fotoaufnahme. Es ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Es ist ja nicht so, dass es nicht interessantes Foto- und Filmmaterial gibt. Aber selbst das, also da bleiben natürlich immer Restzweifel, auch sehr begründete Restzweifel, ne? Weil selbst einigermaßen gute Aufnahmen von irgendwelchen Erscheinungen am Himmel könnten natürlich immer mit irgendwelchen herkömmlichen Stimuli erklärt werden. Oder findet man fast immer noch irgendeine konventionelle Erklärung, die man anwenden könnte. Das heißt, so einen schlagenden Beweis hat man dadurch nicht. Und es ist natürlich auch immer die Frage, und da wird halt auch in dieser Diskussion, also was wäre denn wirklich jetzt ein Beweis für UFOs, da ist halt auch gerade diese Verklebung sozusagen mit der ETH ist halt fürchterlich, ne? Weil die Leute natürlich dann im Hinterkopf haben, naja, das wäre dann quasi ein Beweis für den Besuch von außerirdischen Intelligenzen, worum es ja eigentlich nicht geht, so, ne? Natürlich wäre das höchst interessant, das wäre höchst spannend, aber das ist nicht die primäre Aufgabe sozusagen der UFO-Forschung, also einen Hinweis für außerirdische Besucher zu finden, sondern es geht ja darum, dieses Phänomen zu verstehen und da zunächst mal auch offen zu bleiben und unterschiedliche Hypothesen zu generieren und nicht von vornherein sich nur zu beschränken auf eine bestimmte Deutung, also die ich auf gar keinen Fall ausschließen möchte, ne? Aber eine Fixierung auf die ETH ist tatsächlich eher, also auch aus wissenschaftspolitischen Gründen sozusagen, ne, eher problematisch für die UFO-Forschung.
Ja, das ist es eben. Ich unterstelle Leuten, die den endgültigen UFO-Beweis haben wollen, dass sie eigentlich, was sie wirklich meinen, ist der Beweis, dass es sich beim UFO-Phänomen um Außerirdische handelt.
Richtig, richtig, ja. genau.
Tja, SETA, auch ein recht interessantes Gebiet. Ich habe dir ja das Bild da gezeigt, das ich in der letzten Ausgabe mit Klaus Donner behandelt habe.
Ja.
Okay, also wenn, also großes Wenn, für mich jetzt noch trotzdem, also auch wenn Klaus Donner glaubt, dass das jetzt wirklich in dieser, ja, so um die 8.000 bis 14.000 Jahre alt sein könnte, was Datierungen anderer Objekte dieses Fundes ergeben haben, zumindest eine erste Datierung. Okay, wenn dieses Objekt, diese, ich glaube, es ist ein Ton oder ein Kaolin-Objekt, also gegossen, wenn das wirklich so alt ist, dann bin ich wirklich gespannt, was man da für eine Erklärung findet. Mhm. Und ich glaube, dir geht es da ähnlich, oder?
Ja, also das sieht tatsächlich interessant aus. Das kann ich nur leider wirklich überhaupt nichts darüber sagen, weil ich kenne die Kontexte einfach nicht so richtig. Es ist tatsächlich, diese Bilder sind sehr verblüffend, was man da eben sieht auf diesen Steinen oder was es ist, ne, das sieht wirklich verblüffend aus. Aber ich kann tatsächlich über die Kontexte wenig sagen. Aber das ist ja tatsächlich auch eine spannende Subdisziplin sozusagen oder eben eine spannende Frage, also die natürlich auch zusammenhängt mit dieser ganzen UFO-Frage, also die eben die Suche nach außerirdischen Artefakten so, ne? Aber auch da ist es wieder sehr interessant, sich grundsätzlich mal die Frage zu stellen, werden wir denn tatsächlich dazu in der Lage, einwandfrei festzustellen, ist ein bestimmtes Objekt außerirdischen Ursprungs oder nicht? Was sind denn da die Kriterien dafür, ne? Oder allein schon die Unterscheidung zwischen einem künstlichen Objekt und einem natürlichen Objekt ist ja gar nicht so trivial und gar nicht so einfach, wie man es oftmals denkt, ne? Ich meine, ich verfolge ja auch immer auf GREWI diese Diskussionen, wenn jetzt dann auf dem Mars wieder irgendwelche Steine, irgendwas gefunden wurde, was teilweise wirklich ja aussieht wie künstliche Objekte, aber daran zeigt sich das ja schön so, ne? Also was genau sind eigentlich Kriterien für die Unterscheidung zwischen natürlichen und zwischen künstlichen Objekten? Das gilt im Übrigen auch für die ganze SETI-Frage, ne? Also was sind eigentlich Kriterien, also trennscharfe Kriterien dafür, um natürliche Signale oder natürliche, also beispielsweise bei den Pulsaren hat man ja anfangs auch gedacht, es handelt sich jetzt um außerirdische Signale, weil die sozusagen strukturiert sind, also haben anfangs auch den Eindruck gemacht, als wären sie künstlich. Heute weiß man, es sind natürliche Objekte. Also das heißt, auch da ist die Frage, was ist genau ein Unterscheidungsmerkmal, also für die Unterscheidung zwischen künstlichen und natürlichen Signalen. Und es ist interessant, es gab jetzt, also in diesem Jahr erschienen, das ist so ein Collected Papers von der NASA herausgegeben, also lohnt sich wirklich, sehr interessant, wo sich also auch Archäologen beispielsweise mit SETI-Fragen auseinandersetzen und mit interstellarer Kommunikation sozusagen mit außerirdischen Intelligenzen auseinandersetzen, und die stellen dann einen Vergleich an, den ich sehr, sehr interessant fand. Also im Prinzip ist die Grundaussage zunächst mal, es könnte uns schlicht und ergreifend misslingen. Also selbst wenn wir tatsächlich ein außerirdisches Signal empfangen würden oder jetzt übertragen auf SETA, wenn wir ein außerirdisches Objekt sozusagen finden würden, hier bei uns auf der Erde, im Mond, wo auf dem Mond, wo auch immer, es könnte uns also entweder misslingen, das überhaupt als solches zu erkennen, oder falls sozusagen Botschaften enthalten wären, diese Botschaften überhaupt zu entziffern. Und sie haben es dann verglichen beispielsweise mit der Maya-Schrift oder auch mit den Hieroglyphen. Also bei den Hieroglyphen, ägyptischen Hieroglyphen, hatte man Gott sei Dank diesen Rosetta-Stein, ne? Was dann also wirklich ein Verständnis erleichtert hat. Aber im Fall der Maya, wo ja die Kodizes von den Konquistadoren zu größten Teilen vernichtet wurden, da hat man sich ja also über Jahrhunderte schwer getan, das zu entziffern, was das eigentlich zu bedeuten hat, ne? Da hatte man ja aber ganz konkrete Bezugspunkte, ne? Also man hat ja eben die Sonne, man hat den Mond, hat man Bezugspunkte gehabt, konnte man dann nach und nach den Kalender entziffern und so weiter, ne? Aber das heißt sogar bei innerhalb unserer eigenen Spezies sozusagen, ne, bei untergegangenen Kulturen, untergegangenen Sprachen und untergegangenen Schriftsystemen fällt es uns unglaublich schwer, wenn wir also sozusagen keine Verbindungen mehr haben dazu, das zu rekonstruieren. Insofern fand ich diesen Gedanken sehr nachvollziehbar. Deswegen könnte es eben sein, dass wir uns wahnsinnig schwer damit tun würden, eine außerirdische Botschaft oder eben ein Objekt, was eine Botschaft enthält oder was eben einen bestimmten Charakter aufweist, also das überhaupt als als eine Botschaft zu erkennen oder eben als ein künstliches Objekt zu erkennen. Und das finde ich also, das sind spannende Fragen, über die man mal nachdenken muss, bis hin zu der, das ist natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, verschwiegene Überlegung, so, ne, die ich aber eigentlich auch sehr nachvollziehbar finde. Es könnte schlicht und ergreifend sein, dass wir jetzt schon eine außerirdische Präsenz auf der Erde haben und wir aber schlicht und ergreifend nichts davon mitbekommen. Also eine außerirdische Zivilisation könnte uns ja technisch derart überlegen sein, dass ihre Anwesenheit sich schlicht und ergreifend unserer Wahrnehmung entzieht. Das ist natürlich, klingt sehr nach Science Fiction, aber ich finde, das ist ein
oder Paranoia.
Gedanke. Ja, oder Paranoia, genau. Je nachdem. Ja, also ich finde, das ist eine spannende Überlegung auf jeden Fall.
Ist es. Die Exopolitik, vielleicht an das jetzt anknüpfend,
ja,
geht ja davon aus, also die Exopolitik-Bewegung, die also ihren Ursprung irgendwo in den USA hat, ja. Stephen Greer, eigentlich an Andrew Weber geschrieben. Ich glaube, der hat, glaube ich, den Begriff erfunden.
Das weiß ich nicht genau. Also
glaube ich.
USA sagt man ja, heißt ja Disclosure-Bewegung halt, ne?
Also Stephen Greer, die Disclosure-Bewegung, Exopolitik-Bewegung. Mhm. In Deutschland gibt es die Exopolitik-Bewegung, genau. Die da also, finde ich, sehr professionell agiert. Und auch Robert Fleischer, also, den ich also menschlich sehr schätze. Und ich finde auch seinen journalistischen Ansatz durchaus korrekt. Mhm. Und die machen das, finde ich, gut. Aber sie gehen jetzt davon aus, dass also Außerirdische hier sind.
Ja, so ist es, genau.
Ist es jetzt aus deiner Sicht ein brauchbarer Ansatz?
Also ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich gestehen. Ich kenne Robert Fleischer auch persönlich, habe ihn auf einer Tagung kennengelernt und schätze ihn persönlich auch sehr. Und na gut, also man muss zunächst mal vielleicht sozusagen zur Verteidigung von Exopolitik sagen, und das betont ja Robert Fleischer auch immer wieder, es ist keine Forschungsorganisation, ne? Also es ist jetzt keine UFO-Forschungsgruppe, sondern es ist ja wirklich so eine Art Bürgerinitiative. Ne? Also das ist ja auch so die Selbstauffassung sozusagen. Sie begreifen sich als so eine Art Bürgerinitiative, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, der in Anführungszeichen breiten Masse klarzumachen, dass die Erde eben von außerirdischen Intelligenzen, aber mein Eindruck war, dass Fleischer selbst da gar nicht so festgelegt ist. Also er spricht halt von Intelligenzen. So, ne? Also es könnten ja auch, naja, also es gibt ja nicht nur die Möglichkeit außerirdischer Intelligenzen, weil wir dann auch werden Zeitreisen mit ins Spiel gebracht oder Dimensionsreisende und sowas. Ne? Also mein Eindruck ist, dass Robert Fleischer selbst da gar nicht so festgelegt ist, sondern eben, also er spricht von Intelligenzen halt. Ne?
Und, ich meine jetzt auch eher die Exopolitik-Bewegung als Ganzes, die zumindest sagt es also in deinem
genau.
Band, ich weiß nicht genau, welcher Autor sich dem jetzt annähert, habe ich nicht im Kopf, aber der, wenn man so wie unterstellt, jetzt der Exopolitik-Bewegung, sie geht jetzt davon aus, Außerirdische sind hier.
Ja,
und genau. Also mir kommt vor, das stimmt schon bis zu einem gewissen Grad. Also das ist schon das Selbstverständnis der Exopolitik-Bewegung. Mhm.
Das ist
Schluss jetzt, wir reden nicht mehr, ob es UFOs gibt oder nicht.
Ja,
wir reden nicht einmal mehr darüber, ob es jetzt Außerirdische sind oder nicht, sondern das sind Außerirdische, sie sind hier und was machen wir jetzt?
Ne? Nee, das ist schon richtig. Also ich hatte mich jetzt tatsächlich stark auf den Robert Fleischer bezogen. Aber für die
Der Exopolitik, ist dadurch ein bisschen gelockerter.
Genau. Nee, also für die Exopolitik Bewegung insgesamt gilt schon, dass, also genau wie du sagst, wir arbeiten sozusagen nicht mehr beweisorientiert, was auch immer das bedeuten soll, sondern wir sind uns eigentlich sicher, ne, dass wir es hier mit intelligenten Fluggeräten sozusagen zu tun haben oder intelligent gesteuerten Fluggeräten zu tun haben, und wir versuchen das jetzt möglichst vielen Leuten klarzumachen sozusagen. Ne? Also ich finde das halt insofern problematisch, diesen ganzen Ansatz, weil eben dadurch ja nochmal zusätzlich diese Verkoppelung des UFO-Phänomens mit dieser Deutung, es sind außerirdische Intelligenzen, verkleistert wird sozusagen. Also es ist nochmal ein zusätzlicher Stoß in diese Richtung, was das Ganze zusätzlich zementiert. Natürlich, die Exopolitik-Bewegung hat ja wirklich wahnsinnig viele Anhänger, wahnsinnig viele Unterstützung, machen auch eine sehr professionelle, hatte ich ja gerade schon angedeutet, eine sehr professionelle Medienarbeit, nutzen also auch wirklich die ganzen neuen Medien ganz hervorragend. Und ich sehe das halt insofern als problematisch, weil die tatsächlich eben auch wieder diese Deutung zementieren. Und es wird natürlich dann entsprechend von den Massenmedien wieder aufgegriffen und wieder reproduziert. Und die, sagen wir mal, die anderen Ansätze, also ich selbst bin ja beispielsweise Mitglied der GEP, also auch eine UFO-Forschungsorganisation, und die GEP hat da sozusagen halt eine völlig andere Perspektive, ne? Und die sind natürlich, und andere UFO-Forschungsorganisationen auch, Und die gehen natürlich völlig unter sozusagen, ne? Weil es ist natürlich auch weniger spektakulär, es ist weniger sensationell, ne? Wenn man da also so ganz nüchtern sagt, naja, wir wissen schlicht und ergreifend nicht, was dahinter steckt, wir sind da völlig offen, es könnte sich beispielsweise auch schlicht und ergreifend um Naturphänomen handeln, es könnten irgendwelche Plasmaerscheinungen sein, es könnten einfach irgendwelche Lichterscheinungen sein, die man noch nicht versteht, es muss überhaupt nichts mit außerirdischen Intelligenzen zu tun haben. Das ist natürlich für die Medien, die natürlich nach so einer Logik des Spektakulären und des Sensationellen ausgerichtet sind, ist es wesentlich uninteressanter, das ist klar. Ne? Insofern geht es halt so ein bisschen unter. Und deshalb, also so sehr ich jetzt eben, wie gesagt, Robert Fleischer schätze, und ich habe jetzt auch eigentlich nicht grundsätzlich ein Problem mit diesem Anliegen irgendwo so. Ne? Ich meine, das ist letzten Endes dann irgendwo auch tatsächlich eine Glaubensfrage. Und wenn bestimmte Anhänger dieser Gruppierung meinen, dass es eben Argumente gibt, die sie überzeugen, was soll man da sagen? Das ist ihre Sache. Aber was ich problematisch finde, ist, dass es halt ja zusätzlich zu dieser Verkoppelung UFO-Phänomen und ETH führt. Und das steht halt einer Etablierung von UFO-Forschung als wissenschaftlichen Forschungsgegenstand schon irgendwo im Wege. Ne? Das ist halt das Problem daran.
Ja, weil gerade die deutsche Exopolitikbewegung da auch. Also vor allem Robert Fleischer ist da, glaube ich, die treibende Kraft, sich schon versucht, das sehr zu öffnen und sagt, uns geht es jetzt nicht nur um die ETH und es geht jetzt nicht nur um das, sondern wir wollen überhaupt Bewusstseinsphänomene, wir wollen, wir sehen uns als kosmische Menschen oder so, und wir wollen uns der multidimensionale Kosmos ist auch was da immer wieder fällt und so. Kann man natürlich jetzt auch wieder kritisieren und so. Egal. Aber ich finde es auch, es ist auch eine sehr interessante Geschichte. Und diese Überzeugung, die viele hegen, ja, also ob sie jetzt sich selbst als Teil der Exopolitikbewegung sehen oder nicht, aber viele, die sich mit diesem Phänomen auseinandersetzen, die haben also diese Überzeugung, dass es bewiesen sei, dass es sich hierbei um Außerirdische handelt. Und einen nicht unerheblichen Anteil daran haben so Dinge wie, in den späten 80ern kam also da, oder in den 80ern gab es also einen Herrn Benevitz, der da in der Nähe von der Dulce Air Base und so da Dinge gemessen hat, die er hätte nicht messen sollen. Richtig, ich verkürze, oder vielleicht kannst du das ganz kurz, also Ingbert Jüd, den ich sehr gerne mal zu einer Sendung einladen würde, ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht schon Kontakt oder mal
hab ich noch nicht gemacht,
gefragt hast, also, der hat das also ganz großartig dargestellt und hat da auch viele Details dann mitgenommen, die mir auch noch nicht so bewusst waren, und was ist denn da passiert bei dieser Benevitz-Affäre? Denn die hat ja zusammen mit MJ-12 doch riesige Krater hinterlassen in der UFO-Landschaft.
Das kann man so sagen. Also ich meine, dass wir das sogar bei der letzten Sendung, wo es um Verschwörungstheorien ging, schon mal kurz angerissen haben, das Thema. Aber ich kann es gerne einfach
noch haben mal wir gemacht, ja, weil wir sollten trotzdem noch einmal.
Genau, also einfach ganz kurz zusammenfassen. Benevitz, also ein Ingenieur, der, also wie du schon angedeutet hast, also sozusagen in unmittelbarer Nachbarschaft von einer amerikanischen Air Force Base gelebt hat, hatte, so viel ich weiß, so ein kleines mittelständisches Unternehmen sozusagen, was also so Messgeräte, Messtechnik hergestellt hat, unter anderem eben auch das Militär beliefert hat.
Gibt es noch immer das Unternehmen übrigens? Ja?
Gibt es immer noch,
wird glaube ich
von seinem Sohn wird oder so, ich weiß gar nicht genau, weitergeführt. Ja. Und wie gesagt, Benevitz eben in Nachbarschaft von der Air Force Base hat da eben alle möglichen Dinge registriert, ne? Also hat sein ganzes Haus eben offensichtlich voll mit verschiedenen Messgeräten gehabt und hat halt in der Umgebung dieser Air Force Base alle möglichen Dinge aufgezeichnet, also optisch, akustisch und so weiter, ne? Und hat sich dann irgendwann an diese Luftwaffenbasis gewandt und hat das denen verklickert sozusagen, ne? Also ich habe da alles Mögliche aufgezeichnet. Benevitz selbst hat sich eben auch sehr stark für das UFO-Phänomen interessiert und hatte selbst also durchaus auch die Deutung, sind es denn diese UFOs, von denen da viele sprechen, oder was ist denn da los, ne? Und dann, also ich versuche das jetzt wirklich abzukürzen, kurzum, also man könnte ja meinen, oberflächlich betrachtet, naja, dass dann halt vielleicht die Entscheidungsträger von der Militärbasis gesagt hätten, naja gut, der hat da Militärprojekte sozusagen, also hat er Aufnahmen gemacht von Militär, von Untersuchungen, militärischen Untersuchungen, die wir da gemacht haben. Das müssen wir dem Mann jetzt vielleicht erklären und ihm sagen, dass das sicherheitsrelevant ist und dass er da keine Messungen machen soll. Aber nein, ganz im Gegenteil, man hat Benevitz sozusagen in seinen ja schon vorhandenen Auffassungen, dass es sich dabei vielleicht um irgendwelche UFOs oder so handeln könnte, bestärkt. Man hat systematisch Falschinformationen in seine Hände geleitet. Also man kann wirklich sprechen von einer Desinformationskampagne, was ja dann nicht nur um Benevitz kreiste, sondern auch noch größere Kreise gezogen hat sozusagen. Also der Moore spielt da auch eine relativ große Rolle, der da so eine Art Doppelagentenfunktion eingenommen hat. Also sozusagen dem Geheimdienstlern Informationen aus der UFO-Szene zugeschleust hat, dabei offensichtlich gehofft hat, dass er dadurch sozusagen sich das Vertrauen erarbeiten kann von den Geheimdienstmitarbeitern und dann sozusagen vielleicht wirklich an die Geheimnisse mal rankommt. Aber naja, das ging halt nicht auf, der Schuss ging nach hinten los sozusagen. Die Informationen, die Moore geliefert hatte an die Geheimdienste, die wurden sozusagen wieder zurückgeführt in die UFO-Szene und Jüt ist eben so in diesem Artikel zu dem Schluss gekommen, beziehungsweise hat es schön zusammengefasst, dass auch in diesem Zusammenhang die Majestic 12 Dokumente zu sehen sind, ne? Also dass da im Prinzip Informationen aus der UFO-Szene mehr oder minder 1:1 in solche gefälschten Dokumente geflossen sind, die ja insofern tatsächlich sozusagen staatliche Dokumente waren, als offensichtlich staatliche Stellen diese Dokumente erzeugt haben und dann versucht haben, die systematisch in der UFO-Szene wieder unterzujubeln, anfangs relativ erfolglos, bis dann eben Timothy Good sie veröffentlicht hat, ne? Und es ist bis heute wird es ja diskutiert. Und ich meine, das sind natürlich Hämmer, die da drin stehen in diesen Dokumenten. Da geht es ja um Roswell und so weiter. Also stehen auch absurde Dinge drin. Aber das hat die UFO-Szene sozusagen sehr nachhaltig verseucht. Ne? Also diese Dokumente werden ja heute noch herangezogen, immer wieder sozusagen als Belege für die Existenz von allen möglichen Dingen. Und das ist also schon erstaunlich und auch irgendwie bizarr, wenn man sich anschaut, was staatliche Stellen da für einen Aufwand betrieben haben, um da irgendwie, sagen wir mal, so eine gewisse, so eine Kontrolle über diese UFO-Szene auch zu bekommen. Also der Hintergrund ist natürlich klar, man hat eben befürchtet, dass militärische Geheimnisse verraten werden, ne? Und hat dann eben vermutlich die strategische Überlegung entwickelt, wir überdecken sozusagen diese ganzen Dinge, die da passieren in der UFO-Szene, überdecken wir einfach tatsächlich mit solchen Deutungen, die ja schon generiert wurden, die wir dann aber nochmal zusätzlich befeuern mit Desinformationskampagnen und bringen somit sozusagen eine gewisse Kontrolle, erlangen somit eine gewisse Kontrolle über diese UFO-Szene, da die sich dann im Prinzip selbst lächerlich machen, ne? Mit irgendwelchen Deutungen, die völlig haltlos sind, die wir ihnen aber sozusagen bestätigen durch das Zuführen von Falschinformationen, ne? Und das ist also schon eine ganz perfide Geschichte und wenn man sich auch anguckt, welche Akteure da welche Rollen übernommen haben, also es ist wirklich romanreif, ne? Und aber vor allem ist es halt erschreckend, wie weit da gegangen wurde. Also Benevitz ist ja dann am Ende wirklich, man kann sagen, der ist verrückt geworden, ob dieser Sache sozusagen, ne? Also hat dann offensichtlich sich am Ende eingemauert mit Sandsäcken und war so wirklich paranoid, ne? Und es ging ja so weit, dass man ihm anscheinend ganz gezielt Botschaften sozusagen zugesendet hat, ne, die man also verschlüsselt hat und wo dann irgendwelche kryptischen Inhalte drin waren. Und Benevitz ist also davon ausgegangen, er zapft da jetzt Kommunikation von Außerirdischen ab und so weiter. Also man hat da einen ziemlich hohen Aufwand betrieben, um Benevitz sozusagen in seinem Irrglauben zu bestätigen. Und das ist also schon, es ist schon eine auch irgendwo sehr traurige Geschichte, muss man sagen.
Sehr heimtückisch, das ist eine Rückkopplungsschleife.
So ist es, genau.
Man hat also Moore dazu benutzt, zum einen, um Sachen einzuschleusen in die Szene.
Richtig,
und
genau.
Gleichzeitig, um zu schauen, wohin denn die Leute da gerade hypothetisieren,
genau,
in welche Richtung.
Genau.
Und das hat man dann verstärkt. Jetzt muss man sich vorstellen, ich bin jetzt ein UFO-Forscher, der da irgendwie ein paar Hypothesen entwickelt und plötzlich kommt da ein Dokument und da steht drin, und dann das bestätigt eigentlich das, was ich eh immer schon vermutet habe. Das
bestätigt beispielsweise, dass in Roswell ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt ist. Ne? Das ist natürlich also ein Hammer, keine Frage.
Die Versuchung, das dann zu glauben, ist hoch.
Richtig, so ist es. Und deswegen, also um Gottes Willen, ich möchte dem Timothy Good da jetzt auch gar keinen Vorwurf machen. Ne? Also man muss sich das wirklich mal vorstellen, man hat dann als UFO-Forscher...
Timothy Good ist ein Märchenonkel, finde ich. Entschuldigung, aber ich hab da letztens einmal ein Interview mit Art Bell gehört vor einem Jahr. Ja. Ich finde, also das hat mir... Ich habe früher ein paar Interviews mit ihm gehört und ich habe ihn eigentlich immer sehr interessant gefunden, aber also das letzte mit Art Bell, das finde ich wirklich schlecht.
Nee, also ich mein jetzt gar nicht so allgemein bezogen auf seine Person sozusagen, sondern speziell im Fall von diesem Majestic 12 Dokument. Also man muss sich jetzt einfach mal vorstellen, man ist UFO-Forscher, also jetzt unabhängig von, wie gesagt, von der Person, Timothy Good, aber man ist ein UFO-Forscher und plötzlich hat man Dokumente im Briefkasten, so, ne, spielt einem irgendjemand anonym Dokumente zu, die, also in denen solche Dinge drinstehen, ne? Ja. Und das ist natürlich schon...
Also Märchenonkel, meine ich, was weiß ich, aber möchte ihn da jetzt auch nicht irgendwie angreifen, aber es wundert mich jetzt nicht, dass gerade er es war, der diese Dokumente dann veröffentlicht hat, muss ich jetzt auch sagen, aber wie gesagt, die Versuchung ist natürlich sehr groß und man kann denen jetzt auch nicht groß einen Strick draus drehen, weil letztendlich das, was da drinsteht, also, dass man damit dann natürlich recht hohe Auflagen bei Büchern erzielt, ist ja auch klar. Ne?
Na klar.
Man muss zum Beispiel Leuten wie Linda Hau da zugute halten, die haben das nicht veröffentlicht.
Mhm, ne? Genau.
Und die wird ja auch sehr oft, der wird sehr oft vorgeworfen, sie die will da also nur Sensationen, sie heischt dann nach Sensationen und so weiter. Und also in dem Fall hat sie bewiesen, dass sie da schon sehr besonnen an die Sache rangeht richtig, und dass genau, ihr Riecher genau. da schon richtig war.
Richtig.
Und MUFON, also Moore war ja ein MUFON-Mitglied, da gab es dann auch 2007 quasi so eine Selbstanalyse von Sparks und Greenwood, die da auch recht interessant ist. Also ja, im Endeffekt, aber wie du sagst, MJ-12 wird bis jetzt, wo also wirklich relativ klar ist, dass das... dass es halt eine Fälschung war, wird es herangezogen, mit dem Argument natürlich, die Dokumente waren zwar eine Fälschung, aber teilweise stimmen die Dinge, die da drin stehen.
Ja, so ist es. So
und
ist es
das genau. kann man natürlich, ja gut, aber
da,
was?
Da hat man den Bobbys aus der Asche gelassen, sozusagen.
Naja, und die Frage ist dann natürlich, ja gut, ich glaube das, dass da manche Dinge stimmen, die da drin stehen, aber welche?
Ja, genau. Nee, das ist halt dann auch wirklich das Problem. Also das sind ja sehr komplexe Zusammenhänge. Also da und das ist ja wirklich auch schwierig, da einen Überblick zu bekommen, weil da sich eben auch so vieles vermischt irgendwie, ne? Und es ist dann auch wirklich so ganz schwierig, noch zu entscheiden, was ist jetzt wirklich und was nicht. Und also wenn es dann wirklich eben so weit geht, dass auch staatliche Stellen sich da einmischen und über so Desinformationskampagnen ganz gezielt falsche Informationen streuen, dann wird es halt immer schwieriger irgendwie, ne? Und dann überhaupt noch zu entscheiden. Und sagen wir es mal so, also wenn man da wirklich mal reingeht in diesen Morast sozusagen, ne, und sich das alles mal genau anguckt, dann lernt man zumindest, es ist nicht so leicht, über so, auch eben Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit UFOs zu urteilen, wie es halt viele tun, ne. Also das ist ja wirklich so ein Beispiel von Verschwörungstheorien, wo dann sogar eher noch offenere Menschen sozusagen sagen, nee, aber das ist doch jetzt völliger Humbug. Aber wie gesagt, sogar auch da, wenn man sich da wirklich mal mit beschäftigt und beispielsweise diese Benefits-Affäre sich anguckt, es ist ja schon verblüffend so, ne? Also wie komplex die Dinge dann doch sind und wie schwer es dann im Einzelnen doch zu entscheiden ist. Aber andererseits natürlich, also im Fall der Majestic 12 Dokumente, wo ich jetzt auch sagen würde, es ist offensichtlich, ne, wie da die Zusammenhänge waren und dass sie eben gefälscht sind. Aber da hat man dann eben, einmal hat man das in der Welt sozusagen und dann ist es auch nicht mehr so leicht wegzubekommen, ne. Und natürlich, das ist halt das Problem, das ist ja auch das, was, der Ingbert Jüt dann selbst auch in dem Aufsatz auch so als eine Art theoretische Rahmung genutzt hat, diese Staatsparanoia-Vorstellung, ne, von der Eva Horn ist es ja, glaube ich, ne?
Also das, Eva Horn hat da 2007 was publiziert, ja?
Ja, genau.
Also sie hat Spionageliteratur analysiert und
Genau. Ja, und das ist ja auch so eine Art, das ist ja auch so eine Wechselwirkung sozusagen, ne? Also wenn die Bürger innerhalb von einem Staat sozusagen zunehmend misstrauisch werden, ne, und also auch wirklich paranoid werden und dann versuchen, da an Informationen ranzukommen, kann es natürlich im Umkehrschluss auch dazu führen, dass der Staat, also wie jetzt sozusagen bei der Benefits-Affäre irgendwie so, ne, dass ja dann sozusagen in Anführungszeichen auch passiert ist, dass dann staatliche Strukturen halt irgendwie merken, oje, da gibt's Bürger, die interessieren sich für Sachen, für die sollten sie sich eigentlich nicht interessieren, starten dann Desinformationskampagnen oder was auch immer. Wenn das dann sozusagen aber wiederum rauskommt, verstärkt es wiederum das Misstrauen der Bürger. Also das heißt, es kann dann wirklich so auch Rückkopplungseffekte geben irgendwie oder so Wechselbeziehungen, die eigentlich das gegenseitige Misstrauen stärken. Und insofern ist es ja nicht nur illegitim, wenn man sozusagen also vermutet, es gibt vielleicht noch mal eine Wahrheit dahinter. Aber die Frage ist halt, irgendwann, das kann ja nicht ewig weitergehen so, ne? Also dann verliert man sich wirklich völlig. Aber das ist halt, das ist echt nicht einfach zu entscheiden so, ne? Also auf welche Informationen kann ich mich wirklich verlassen? Man muss immer halt genau rekonstruieren und da fängt dann halt wirklich die mühsame Arbeit an. Was ist die Quelle? Wo kommt es her? Ne? Also welche Interessen haben gegebenenfalls Akteure, die eine Information verbreiten und so weiter? Ne? Das sind also wirklich dann sehr, sehr schwierige Zusammenhänge und ja, es ist wie gesagt sehr, sehr mühsam, sich da reinzuarbeiten und zu versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen.
Ja, also auch im Chat so ein paar Meldungen. Ich glaube, dass es Aliens gibt, aber nicht, dass sie hier waren. Dann Sky Sailor fragt da, wer steckt dahinter? Ne? Also natürlich, man dieses Misstrauen, und es wird dann auch geschürt, dieses Misstrauen, es wird quasi instrumentalisiert, und aber irgendwo gerät das dann auch außer Kontrolle. Ne? Mhm. Und das ist also für die Gesellschaft ist sowas überhaupt nicht gesund. Und ich persönlich bin völlig überzeugt, dass das Thema UFO und Außerirdische, also vor allem die ETH eben dann, sehr wohl gezielt, die Benevitz-Affäre hat das ja bewiesen, dazu verwendet wird, geheime Forschung praktisch eh fast immer im militärischen Bereich zu verschleiern.
Zu decken, ja.
Zu decken. Genau, ja. Also das ist für mich eigentlich relativ evident und offensichtlich. Mhm. Und das macht die Sache nicht leichter.
Nee, so ist es.
Ich wollte halt noch, also Desinformation ganz allgemein, also Roswell hat da quasi eine Fortsetzung erfahren mit den MJ-12. Mhm. Ist deiner Meinung nach die ganze Roswell-Geschichte, was sich da herumgesponnen hat, auch zum größten Teil Desinformation?
Also ich würde sagen, also ich bin jetzt wirklich kein Experte für Roswell, weil das ist ja wirklich auch ein Thema für sich und da gibt's ja einen Textkorpus oder einen Informationskorpus, den man auch kaum noch überblicken kann. Ja. Das ist ja ähnlich wie beispielsweise Kennedy oder so, ne? Das ist ja wirklich, also das sind ja riesengroße Informationsmengen. Aber also aus meiner Sicht steht sozusagen eine, in Anführungszeichen, Desinformationskampagne tatsächlich auch am Anfang dieser ganzen Geschichten, ne? Denn es ist ja so, dass unmittelbar nach diesem Ereignis, was auch immer da tatsächlich im Einzelnen passiert ist, gab es ja sogar offizielle Meldungen, ne? Dass man jetzt also eine von diesen sogenannten fliegenden Untertassen geborgen hätte. Und nach allem, was ich weiß, war das eben auch so eine Art Cover-Story sozusagen, ne? Um zu verhindern, dass Informationen an die Öffentlichkeit gelangen von einem geheimen Militärprojekt, ne? Aber damit hat man dann eben die Büchse der Pandora geöffnet gehabt, ne? Also da hat man, das wäre jetzt sozusagen meine Interpretation, hat man in der Not, hat man da eben gesagt, na gut, okay, dann sagen wir jetzt eben, es ist so eine Untertasse, dann damit sind wir erstmal sozusagen aus dem Gröbsten raus, so, ne? Aber wie heißt es so schön, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ne? Also damit entfesselt man natürlich eine Dynamik oder auch entfesselt man Diskussionen und lässt, wie gesagt, auch das Misstrauen dann wachsen, ne? Wenn man es hinterher wieder dementiert oder wenn dann plötzlich das Gegenteil dessen wahr ist, was davor behauptet wurde. Und das, das macht das alles nicht einfacher und das erzeugt eben dann sozusagen auch ein Misstrauen und vielleicht auch tatsächlich die Neigung bei dem einen oder anderen, solche Verschwörungstheorien sehr ernst zu nehmen. Ne?
Ja, das Komische ist nämlich, es ist bis heute eigentlich nicht wirklich heraus, wenn das jetzt ein militärisches Projekt war, welches Projekt das war. Und die Air Force hat da, glaube ich,
Projekt Mogul
da gab es mehrere Dinge, wo die Air Force dann irgendwie behauptete, das war dies, das war das. Und jedes Mal konnte man relativ schnell nachweisen, das kann es gar nicht gewesen sein, weil Test-Dummies hat es erst später gegeben. Mhm. Oder das hat dann alles nie gepasst. Das heißt, sie haben dann sogar den Ball dann wieder aufgegriffen und gesagt, wir wollten da ein militärisches Projekt verschleiern, aber sie haben offensichtlich das Projekt, das sie verschleiern wollten, nie genannt.
Und ja, also wie gesagt, bin ich jetzt wirklich absolut kein Experte für, aber das würde ja eigentlich noch so einer militärischen Logik entsprechen, also zu sagen, wir behaupten jetzt dann irgendwann mal, weil jetzt wird es uns langsam wirklich zu viel mit diesen ganzen Spekulationen über einen Absturz von einer außerirdischen, von einem Raumschiff, jetzt geben wir zu, es war ein geheimes Militärprojekt, aber wenn man das dann zugibt, dann wollen die Leute natürlich auch wissen, worum hat sich da gehandelt, und dann gibt man halt vielleicht ein falsches an, so, ne? Also eins,
aber warum, wenn das schon 60 Jahre her ist, das kann ja nicht mehr so wichtig sein. Das muss doch eigentlich möglich sein, das jetzt ganz einfach offen zu legen. Aber gut,
das ist schwierig, weil ich denke wirklich, solche militärischen Einrichtungen, die haben so eine, die folgen einer ganz eigenen Logik irgendwie, sondern auch die Öffentlichkeitsarbeit sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, bei dieser Roswell-Fall, das ist also wirklich, das ist eben so ein Beispiel dafür, das ist ein Sumpf an Informationen, und das ist ganz, ganz schwierig, sich da einen Überblick zu verschaffen.
Ja, militärische Logik entzieht sich mir auch völlig zum großen Teil. Also ich überspringe jetzt dann, wir sind jetzt schon in der Überzugszeit, und ich weiß, du musst heute noch wohin fahren, deshalb möchte ich dich nie mehr allzu lang da jetzt beanspruchen. Leider, also wir könnten da jetzt Stunden weitersprechen.
Ja.
Fehlende Forschungsgelder sind natürlich ein Problem, ne? Wenn man schaut, wie viel fließt in SETI, wie viel fließt in UFO-Forschung. Eine einzige radioastronomische Beobachtungseinrichtung von SETI, nur eine, hat wahrscheinlich so mehr gekostet, als die gesamte UFO-Forschung bis jetzt überhaupt zur Verfügung hatte, oder so in der Größenordnung halt. Mhm. Also wenn man sich anschaut, wie wenig da an Mitteln vorhanden sind,
also eigentlich gar keine.
Darf es einen jetzt auch nicht wundern, dass da halt nicht, weiß Gott, wie viel dabei rauskommt. Es sind meistens sehr engagierte und sehr bewundernswerte Einzelpersonen, die da kämpfen und forschen und versuchen, Fortschritt zu machen. Aber ist halt schwierig, ohne Knete. Euer Band, der Untertitel ist ja, also Bausteine zu einer reflexiven oder für eine reflexive UFO-Forschung. Und am Ende des Bandes gibt es dann tatsächlich so 5 Punkte, die also das Manifest einer reflexiven UFO-Forschung darstellen.
Ja.
Kannst du die vielleicht zum Abschluss kurz, also das ist eigentlich das, dass das Ergebnis dieser Arbeit, die ihr da gemacht habt, sind diese Punkte, also quasi Recommendations, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein.
Es ist halt im Prinzip so eine Art, wir haben das unbescheiden sozusagen, haben wir das Manifest für eine reflexive UFO-Forschung genannt, haben das dann auch veröffentlicht, ist auch also im Internet abrufbar.
Das ist quasi Ratschläge, wie könnte man das angehen, wissenschaftlich?
Genau, es ist sozusagen zum einen so eine Art Quintessenz, also nach dieser Beschäftigung oder nach den Aufsätzen im Sammelband, was würden wir jetzt daraus für Schlussfolgerungen ziehen sozusagen, und aber eben halt auch so eine Art Ausblick, also was könnte man denn machen so, ne, oder was sollte man machen vielmehr. Und zunächst mal, was bedeutet das reflexive UFO-Forschung? Das wäre halt eine UFO-Forschung, also deswegen der Zusatz reflexiv, die sich dieser ganzen Dinge, über die wir da jetzt auch heute gesprochen haben, bewusst ist sozusagen, ne? Also die beispielsweise reflektiert, UFOs, das ist so eine wissenschaftliche Anomalie, oder es sind eben spontane Phänomene, die dadurch im Prinzip nicht nach so einer Laborlogik reproduzierbar sind. Es gibt sozusagen Probleme die im Zusammenhang stehen mit gesellschaftlich reproduzierten oder immer wieder reproduzierten Deutungen, also im Zusammenhang mit der ETH, also all das, was wir diskutiert haben, das sind halt Dinge, die so um dieses UFO-Phänomen herumkreisen, und dessen muss man sich bewusst sein sozusagen, ne? Wenn man sich diesem Thema widmet, dann steckt damit drin sozusagen die Forderung, dass UFO-Forschung halt tatsächlich zu einem etablierten, anerkannten Forschungsgegenstand für eine wissenschaftlich professionelle akademische Forschung werden sollte. So, ne? Also, dass man dann wirklich auch einen Rahmen hat zu der Erforschung dieses Phänomens, der sich an wissenschaftlichen Standards orientiert, der eben auch die Ergebnisse publiziert, also einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit oder insgesamt einer Öffentlichkeit zugänglich macht. Weil, ich meine, du hattest es ja schon angedeutet, die privaten, beziehungsweise die UFO-Forschungsorganisationen, die Laienforscher sozusagen, die sich in solchen Organisationen der Erforschung dieses Phänomens widmen, das ist ja wirklich erstaunlich, was die sozusagen da in ihrer Freizeit für eine Arbeit leisten, und das ist ja wirklich 100-mal besser, als wenn man das völlig brach liegen lassen würde, ne? Aber es ist natürlich schwierig im Rahmen von solchen Laienforschungsorganisationen wirklich valide Ergebnisse zu produzieren, die dann auch sozusagen ernst genommen werden sozusagen, also auch vielleicht von der Scientific Community. Insofern halt auch die Forderung von der Professionalisierung beziehungsweise Akademisierung von UFO-Forschung Dann eben, wie gesagt, dieser Punkt Verkoppelung mit der ETH. Also man müsste wirklich sozusagen wissenschaftspolitisch sich dafür einsetzen, das mal zu entkoppeln, also wirklich mal klar zu machen, okay, die ETH ist eine spezifische Deutung, die halt in den Massenmedien, die auch eben sozusagen in der Popkultur immer wieder reproduziert wird, aber es ist nur eine Deutung des Phänomens und es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, wie man das vielleicht erklären könnte. Und ja, diese Deutung steht aber im Moment der Etablierung des Forschungsgegenstandes im Wege. Insofern muss man sich davon mal so ein Stück weit distanzieren sozusagen. Also das ist auch so eine Forderung, die mit drin steckt. Und dann damit verbunden eben insgesamt eine Versachlichung des ganzen Themas. So, ne? Also dass man da auch aus diesem Modus der Lächerlichkeit, also was halt einfach immer wieder anzutreffen ist, sozusagen, wenn man sich Bezugnahmen in den Medien zu dem Thema anschaut. Wie gesagt, es wird halt ins Lächerliche gezogen und auch das ist natürlich nicht dienlich, wenn man wirklich mal objektiv, mal sachlich sich mit dem Thema auseinandersetzen soll. Naja, und dann letzten Endes wäre halt, das wäre sozusagen die beste aller Welten, wären natürlich staatlich finanzierte Büros oder wie auch immer, ne, also die sich mit der Dokumentation zunächst mal und eben mit der Analyse solcher Fälle beschäftigen. Also da kann man ja wirklich sehr neidvoll beispielsweise nach Frankreich rübergucken, wo es ja die GEPON, kennst du ja bestimmt, ne? Das ist angegliedert an die französische Raumfahrtbehörde. Es ist ja tatsächlich, also man bräuchte ja gar nicht so viel, in Anführungszeichen. Es reicht ja wirklich ein zentrales Büro sozusagen, wo also dann Leute sitzen, die solche Sichtungen entgegennehmen, die halt nach bestimmten Standards dokumentieren, dann eben vielleicht auch publizieren, so, ne, also die GEPON macht es ja schon seit vielen Jahren. Das ist also sozusagen eine staatliche Stelle, ne? Und das, also wie gesagt, da kann man nur neidvoll nach Frankreich blicken. Also ich möchte mal sehen, den Politiker, der sich in Deutschland hinstellt und eine staatliche UFO-Meldestelle fordert, ne? Also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen im politischen Diskurs in Deutschland. Aber das,
der ist fertig.
Genau. Aber ich persönlich fände es eben wünschenswert und natürlich auch, der Traum wäre natürlich, wenn man das weil es ja eben ein Phänomen ist, was sich um Ländergrenzen nicht schert. Der Traum wäre natürlich, eine internationale Meldestelle zu haben, ne? Also wo dann vielleicht sogar eben in Kooperation mit solchen nationalen Einrichtungen Informationsaustausch stattfindet.
Die UNO. Die UNO wäre doch ein wunderbarer
Aufhänger. Ja, Heineck, genau. Heineck, ne? hatte ja so eine Idee, hat ja dann auch mal bei der UNO irgendwann in den 70er Jahren, glaube Ende der 70er Jahre, haben sie ja mal vorgesprochen, ihnen schwebte ja auch sowas vor. Ne?
Also bei Waldheim übrigens.
Interessant.
Ja, okay. Waldheim 1978, da gibt es ja, also genau, diese Fotos, genau. Da sind sie gesessen. Ja. Heineck war, glaube ich, dabei, ich glaube, Vallée war dabei.
Ich glaube, Vallée war auch dabei, genau, aber ist ja gut.
Ja, der gute Waldheim. Wissen, ne? Der dann ja leider vom Pferd gefallen ist.
Na gut, aber ich denke, das ist im Moment utopisch, ne? Also dass sowas tatsächlich passiert. Also da gibt's ja im Moment auch nicht, also nach meinem Wissen keine Initiativen oder niemand, der tatsächlich so mal vorstößt in diese Richtung. Aber das wäre, also wenn man jetzt wirklich einfach mal träumen darf sozusagen, also das wären natürlich optimale Rahmenbedingungen, um dieses Phänomen wirklich mal mit wissenschaftlichen Methoden zu erforschen und da vielleicht dann auch wirklich mal einen Fortschritt, einen Erkenntnisfortschritt zu generieren.
Ja, das wäre sehr wünschenswert, es wäre vor allem sehr spannend.
Ja.
eigentlich ist es das, was mich daran interessiert. Ich fände es einfach extrem aufregend. Aber naja, wir werden es ja sehen. Vielleicht irgendwann, ich glaube, es wird irgendwann passieren, weil das Phänomen existiert ja. Und es ist, glaube ich, unvermeidlich, aber ob es in der derzeitigen Situation möglich ist, also ich glaube, wir haben im Moment so viele andere Probleme.
Ja.
Wird schwierig werden, denke ich mir, aber man kann ja trotzdem noch ein bisschen träumen und hoffen.
So ist es.
Genau. Und sich dennoch weiter dafür interessieren.
Genau.
Ich danke dir ganz herzlich. Ich entlasse dich hiermit in deinen Feierabend. Auch ich mich in meinen. Ja. War eine anstrengende Woche, bin gerade heute aus Wien gekommen und ja, ich danke dir ganz herzlich, das war wirklich wie erwartet eine sehr spannende Sendung. Noch einmal meine Freude darüber, dass wir da irgendwie diese beiden Sendungen machen konnten und ich hoffe, dass wir noch weitere machen können. Also dein Projekt da mit der Anomalistik und dem Umgang damit in der DDR finde ich sehr spannend, vielleicht wäre das ja was für nächstes Jahr.
Von mir aus gerne.
Okay.
Okay,
alles dann klar. Vielen Dank und ja, danke bis zum auch. Nächsten Mal.
Ja, tschüss. Crop FM. Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Ja, und das nächste Mal Crop FM gibt es am 31. Oktober 2014. Und freue mich sehr, dass Heinrich Kusch wieder mal ins Radiostudio finden wird. Es wird also eine Live-Sendung mit Live-Gast, also mal kein Telefon, besserer Sound daher. Und der Anlass zu dieser Sendung ist sein neues Buch. Ich habe gerade heute es bekommen, muss es morgen noch von der Post holen. Versiegelte Unterwelt, glaube ich, so heißt es, ja, Versiegelte Unterwelt. Was er mir bisher darüber erzählt hat, ist umwerfend. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt davon wirklich dann auch auf Sendung erzählen wird, aber es ist also eine Fortsetzung seines Vorgängerbuches, wo er sich also auch schon mit diesen Höllensystemen, die in der Steiermark und ganz Mitteleuropa und auch an anderen Plätzen der Welt beschäftigt, gibt es auch. Also die Sendung ist ja online, die erste Sendung mit Heinrich Kusch. Und ja, freue mich sehr. Ich glaube, diese Sendung sollte man genauso wie die heutige auf keinen Fall versäumen. 31. Oktober 2014 hören wir uns wieder. Ich danke allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. I need a vision, better, better.